Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 109 von Trekkäse. Heute besprechen wir die Folge 503 von Star Trek Discovery mit dem Titel Genal. Und mit dabei ist die liebe Britt-Marie. Hallo Britt.
Hallihallo, lieber Marcel.
Ill wollte heute eigentlich auch dabei sein, aber die liegt leider krank zu Hause im Bett. An dieser Stelle schon mal gute Besserung.
Ja, trotzdem stürzen wir uns kopfüber in unsere Folge. Diejenigen, die letzte Woche nicht gehört haben, für die wiederholen wir nochmal kurz, dass wir versuchen, die Folgen jetzt immer ein bisschen zu straffen. Das heißt, wir haben unsere Kategorie der Empfehlungen ein bisschen gekürzt und auch die News hier und da ein bisschen gekürzt. Und wir wollen auch versuchen, in der Folge weniger nachzuerzählen. Das fällt mir immer noch ein bisschen schwer, aber im Notfall grätscht Marcel dann einfach einmal dazwischen.
Genau. Aber bevor wir zu den News kommen, Britt, du hast zwei Empfehlungen, die du gerne aussprechen möchtest.
Ja. Eine Empfehlung, die tatsächlich für mich selbst eine Überraschung war, denn ich bin überhaupt kein Computerspielspieler. Und zwar gibt es eine Serie, die aktuell auf Amazon Prime läuft, mit dem Titel Fallout. Und zwar basiert die Serie auf dem Fallout-Spiel, beziehungsweise dem Franchise, den Spielen. Es gibt da eine ganze Reihe von Spielen. Und das Ganze ist eine Serie, die in einer postapokalyptischen Welt spielt. Das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht habe ich Glück, dass Ellen heute nicht da ist, weil die ist ja immer nicht sehr begeistert von solchen Serien. Ich wiederum, ja, guck das ab und zu mal ganz gerne. In dem Fall ist es so, dass sie sehr brutal ist, aber auch wirklich hochironisch, witzig, sehr, sehr unterhaltsam, wahnsinnig unterhaltsam und sehr gesellschaftskritisch. So die Art von Humor, wo man lacht und plötzlich bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Und ich habe nichts erwartet. Ich wusste von dieser Serie eigentlich nur drei Dinge, nämlich es spielt in einer Dystopie, es ist basierend auf einem Computerspiel und da rennt so ein Typ rum, der hat so einen Metallanzug an, so ähnlich wie in Halo oder Pacific Rim. Und mehr wusste ich nicht und wollte es auch gar nicht gucken. Und dann habe ich gesagt, ich fange die erste Folge an und wenn sie mich gut unterhält, dann mache ich weiter. Und die Folge hat mich echt weggeblasen. Ich dachte, wow, okay, ich bin so gut unterhalten, ich mache da jetzt weiter. Und deswegen möchte ich sie empfehlen, also für den hohen Unterhaltungswert definitiv anschaubar, wobei sehr brutal. Auf der anderen Seite, wenn man mal eine Folge Walking Dead gesehen hat oder aktuell irgendwie einen Actionfilm, dann ist es jetzt nichts, was einen wahnsinnig überrascht, aber da werden auch durchaus schon mal Köpfe weggeschossen und so.
Genau, oder Three-Body Problem, was ich letzte Woche empfohlen habe.
Ja, also genau, wer das gesehen hat, für den ist das jetzt nicht so schwierig. Genau, also die möchte ich empfehlen, weil sie mich selbst auch so überrascht hat. Und das Zweite, was ich empfehlen möchte, habe ich hier schon mal empfohlen und möchte jetzt eigentlich nur nochmal sagen, Leute, es ist wieder zurück in der Mediathek, denn es war zwischendurch aus der Mediathek raus. Und zwar den Salyut 7 Film. Das ist eine fiktionale Verfilmung eines Ereignisses, das tatsächlich stattgefunden hat. Und da haben wir hier schon mal lang und breit drüber gesprochen, mit L, glaube ich. Ich glaube, da warst du in der Folge, warst du gar nicht dabei. Und damals war das in der ARD-Mediathek zu finden und ist jetzt, und dann war es aber weg und jetzt, als die Folge rauskam. Und jetzt ist es quasi wieder in der ARD-Mediathek drin, beziehungsweise eigentlich MDR. Und zwar geht es um russische Kosmonauten, die eben 1985, das ist tatsächlich passiert, die sowjetische Raumstation Salyut 7 angeflogen haben, weil die aufgehört hat, auf die Erde zu funken. Und man wusste nicht, was ist damit und das irgendwie technisch, gibt's ein Versagen. Man hatte Angst, dass die vielleicht, die war unbemannt zu dem Zeitpunkt, man hatte Angst, dass die eventuell, wenn die dann irgendwann auf der Erde abstürzt, über amerikanischem Gebiet abstürzen würde, was natürlich auch eine sehr große Blamage wäre, denn 80er war natürlich immer noch Kalter Krieg und so weiter und so fort. Das ist so die Grundprämisse von diesen zwei Kosmonauten, die eben dann die Salyut 7 anfliegen, um herauszufinden, was damit ist und um zu verhindern, dass sie abstürzt. Und das ist jetzt, wie gesagt, wieder zurück in der Mediathek, kann unentgeltlich geschaut werden und wird bis Ende April drin sein. Das heißt, wenn ihr euch das angucken möchtet, dann könnt ihr das da machen. Plus, es gibt den OV-Ton auch, also mit deutschen Untertiteln dann. Ich habe es tatsächlich im Original geschaut. Ich kann zwar gar kein Russisch, aber finde, dass man das durchaus gut gucken kann.
Link findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zu den News und machen weiter in der Reihe Star Trek taucht ja in realen politischen Kontexten auf, denn der japanische Premierminister Fumio Kishida war zu Gast im Weißen Haus und beim Staatsdiner am Abend werden ja immer Reden gehalten und Da hat er ein bisschen Star Trek zitiert.
Ja, großartig, oder?
Ja.
Ich finde das so schön, wenn dann so in Anführungszeichen fiktive Geschichten wie Star Trek in das echte Leben rüberschwappen, weil einfach natürlich auch die Gedanken, die Philosophie und alles, was dahinter steckt, so schön passend ist für viele Situationen im echten Leben.
Ja. Und konkret hat er gesagt, we are now standing at a turning point in history, embarking on a new frontier to elevate this unshakable Japan-US relationship to even greater heights and hand it to the next generation. Finally, let me conclude with a line from Star Trek, which you all know, to boldly go where no one has gone before.
Und danach hat er noch einen Toast gemacht, also quasi die Gläser gehoben. Und das hast du so schön vorgelesen, dann darfst du jetzt den Toast auch noch vorlesen, denn der hat auch nochmal eine Star Trek-Referenz natürlich drin.
Mr. President, Dr. Biden, womit die First Lady gemeint ist, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to propose a toast to our voyage to the frontier of the Japan-US relationship with this world. Boldly go.
Ja, sehr schön. Wir haben Frontier drin und wir haben Boldly Go. Wenn das nicht Buzzwörter sind, dann weiß ich auch nicht.
Er fängt zu Boldly Go, where no one has gone before.
Natürlich, natürlich. Ja, das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat er am Ende noch was gesagt, was ich noch niedlich fand, so als kleine extra Fun Fact, den ich ja auch manchmal am Ende von unseren Episodenbesprechungen noch reinschmeiße, die irgendwie, also Fun Facts, die nirgendwo irgendwie reingepasst haben und am Ende trotzdem noch erwähnenswert sind. Er meinte, ja, und der Schauspieler George Takei, der Hikaru Sulu gespielt hat, der hat auch eine Anknüpfung an Hiroshima, weil, soweit ich weiß, kommt er, glaube ich, aus Hiroshima oder zumindest aus der Region irgendwie. Und meinte, da gibt's eben auch eine Anknüpfung. Und ja, ich dachte so, okay, super, ich liebe es.
Dann gibt es News über neue Staffeln oder der Abwesenheit neuer Staffeln. Fangen wir erstmal mit den guten Nachrichten an. Star Trek Strange New Worlds kriegt eine vierte Staffel.
Ja, offiziell bestätigt. Hurra, hurra, hurra. Wir haben aber auch alle sehr, eigentlich haben wir damit gerechnet, oder?
Ja, aber wir haben auch mit anderen Verlängerungen gerechnet, die wir nicht bekommen haben. Also das Einzige, womit man bei Paramount aktuell rechnen kann, ist die Unberechenbarkeit gefühlt. Aber Stranger Worlds bekommt vierte Staffel und es wurde gesagt, on behalf of the cast and crew of Star Trek Stranger Worlds, we are thrilled and grateful to continue our voyages together. We can't wait for you to join us and the crew of the Enterprise on another season of exploration and adventure.
Ja. Also sehr schön. Wir gehen gemeinsam auf eine weitere Reise. Ja. Auch das natürlich sehr, sehr Star Trek-ig gehalten im Zitat. Ja. Aber schön. Also da habe ich mich sehr gefreut und ja, super. Und was wir auch als Zusatzinfo noch bekommen haben aus einer anderen Quelle ist, dass tatsächlich Martin Quinn, den wir ja schon in Season 2 gehört haben im Grunde und dann aber auch gesehen tatsächlich, als Scotty in Season 3 mit auf der Enterprise dabei sein wird. In Strange New Worlds. Und da freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen, weil ja Martin Quinn auch der erste, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, echte schottische Schauspieler ist, der Scotty spielt. Und das hat tatsächlich so weite Kreise gezogen. Ich musste sehr lachen, dass die BBC ein kleines Feature gemacht hat in ihren Nachrichten. Also mehr so morgenmagazinmäßig, weniger so Nachrichtenabend um 8, ja.
Also Good Morning Britain oder wie heißt das Frühstück?
Ja, ja, genau, irgendwie so. Und ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es war auf jeden Fall eine der, wo auch so ein paar Unterhaltungsnachrichten mit rein können in die Nachrichteninfos. Und da wurde er tatsächlich kurz interviewt von der BBC und hat halt gesagt, ja, er muss sich echt Gedanken machen, wie er dann auch diesen Scotty anlegt, denn er ist natürlich Schotte, aber er spricht einen anderen schottischen Akzent als der Scotty aus den Filmen. Also der Original-Scotty. Er meinte, da muss er schon ein bisschen seinen eigenen schottischen Akzent zurücknehmen und hat dann noch ein bisschen philosophiert darüber, was er glaubt, wo Duhin, die Vorlage für den Akzent, den er dann selber imitiert hat für seine Figur, wohl hergenommen hat aus Schottland. Das fand ich echt witzig. Da dachte ich, ach, guck mal einer an. Ja, also das sind dann plötzlich so Probleme, vor denen man steht, wenn man dann tatsächlich schottisch ist oder schottischen Akzent hat.
Ja gut, aber ich meine, das kennen wir ja auch aus deutschen Akzenten.
Natürlich,
also ich meine, guck dir allein die Varietät an bayerischen Dialekten an oder Varianten von Plattdeutsch. Also das, was man Niedersachsen spricht, hat mit dem, was ich von zu Hause kenne, nichts zu tun. Also
ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, ich sage das immer wieder, aber ich finde, das ist so ein passendes Sprichwort. Bei uns gibt es zwei direkt nebeneinander liegende Dörfer und dann heißt es immer, in einem Dorf, also in A wäschst du die Wasch und in der anderen waschst du die Wäsch. Ja, also das ist so ein bisschen, das ist irre, egal wie nah sie beieinander sind, es ist immer irgendwas anders. Ja, sehr schön.
Ein Dorf weiter, eine komplett andere Sprache.
Ja, apropos ein Dorf weiter, gehen wir eine Serie weiter von den guten News von Strange New Worlds zu den leider schlechten News von Lower Decks.
Genau, denn Lower Decks wird mit der 5. Staffel enden. Und ich denke mir so, warum?
Du bist echt nett, dass du das so formuliert hast, weil ich bin ja mehr so, ich bin etwas dramatisch unterwegs. Ich denke mir so, why? So à la carte. Also ich muss dazu Folgendes sagen. Ich bin sehr enttäuscht und traurig. Ich möchte definitiv mehr Lower Decks haben. Das auf jeden Fall erstmal klarstellen. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns die Charaktere anschauen und die Charakterentwicklung, die wir bisher gesehen haben, dann ist aber Staffel 5 theoretisch, inhaltlich zumindest, eine gute Stelle, an der man wirklich einen Abschluss setzen kann, weil die Charakterentwicklungen sind jetzt fertig oder zumindest zu Ende geführt, und zwar die wichtigen Entwicklungen. Wir haben für jede Figur in Lower Decks, zumindest die, die uns am Herzen liegen, wenn wir jetzt von unseren Lower Deckern ausgehen, wirklich eine Entwicklung bekommen. Der Einzige, der so ein bisschen Up and Down hatte, war Rutherford. Aber ansonsten wirklich, also gut, Bäumler,
Rutherford hat ja auch nach Staffel Tandy, 1 erstmal ein Reset bekommen.
Genau, aber Mariner, Bäumler und Tandy haben alle eine wirklich krasse Entwicklung genommen, und wir haben da ja auch sehr, sehr ausführlich in unserer Besprechung der letzten Staffel drüber gesprochen. Das war ja auch das, was uns wirklich so ins Auge gefallen ist, und dass wir das Gefühl hatten, dass da jetzt auch wirklich ein Ende von den wichtigen Entwicklungen angelangt ist, und deswegen finde ich das inhaltlich hier eigentlich eine gute Stelle, an der man einen Punkt setzen kann.
Aber
das bedeutet aber nicht, dass ich einfach mehr Lower Decks sehen möchte, weil es hat so viel Potenzial, du kannst noch so viel machen, du kannst so viel erzählen, und ich meine gerade an dem Punkt, wo die Crew sich gefunden hat, wo man das Gefühl hat, jetzt haben sie sich gefunden und jetzt können wir quasi mit den Abenteuern erst richtig loslegen.
Ja, also ich hätte halt mir erwartet, gut, also ich meine, vielleicht endet ja Staffel 5 auch irgendwie mit einem großen Bänken. Wir wissen es ja nicht, wir werden es diesen Herbst, das wurde halt gleichzeitig mitbestätigt, dass wir im Herbst die neue Staffel Lower Decks kriegen.
Und ach, wurde Staffel, das gesagt? Herbst 2024?
Ja.
Das ist aber ganz schön früh.
Naja.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit 25 gerechnet, weil so. die letzte Staffel nicht so lange her ist. Ja, aber war das
wir haben
mussten wir beim letzten
immer,
Mal nicht länger warten?
Nee, wir haben immer jährlich bekommen.
Echt? Ja. Das fühlte sich immer so lange an zwischendrin.
Nee.
Da täuscht mich das Gefühl. Na. Okay.
Also ich hätte mir halt gewünscht, also gerade dieses Comedy-Element, wenn es halt nicht überdreht wird, ist eine Farbe, die wunderbar ins Star Trek-Universum reinpasst. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir die Charaktere behalten. Und ja, die Prämisse von Lower Decks ist eigentlich schon nach Staffel 4, wenn sie jetzt den Tandy-Arc nicht aufgemacht hätten, auserzählt eigentlich. Mhm. Und von dem her, Staffel 5, dass diese Prämisse Lower Decks hier, wir folgen unsere Ensigns, wie sie sich hocharbeiten, in Anführungsstrichen, das ist auserzählt. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn man sagt so, hey, Staffel 5 von Lower Decks ist die letzte, wir haben aber ein Folgeprojekt, wir sagen euch nur noch nicht, was es ist. Dass man halt gleich sagt so, hey, die Story geht weiter, die Charaktere bleiben euch erhalten, weil es ist Potenzial dafür da, aber wie halt immer aktuell, ich habe das Gefühl, dass man bei Paramount nicht verstanden hat, wie sich das Business die letzten 30 Jahre verändert hat.
Ich habe dir gestern einen Tweet vorgelesen, von dem ich schon mal gesagt habe, dass ich finde, dass er das ganz wunderbar zusammenfasst, der gesagt hat, sie können nicht Merchandise, sie können nicht Werbung, sie können irgendwie nicht richtig Kommunikation mit den Fans, sie können eigentlich gar nichts, und mittlerweile habe ich da kein großes Vertrauen mehr.
Ja, aber das können sie sehr gut.
Ja, aber ich habe eben kein großes Vertrauen mehr in Paramount, und Paramount lebt ja von Star Trek. Die haben ja sonst nicht so wahnsinnig viel anderes. Die haben 2, 3 Geschichten noch, aber Star Trek ist ja wirklich, ich sag mal, ihre Cash-Cow. Und wir haben ja schon mehrfach bemängelt, wie sie das Ganze gehandhabt haben, wie sie auch die Kommunikation mit den Fans einfach gar nicht gemacht haben, wie sie ein Merch nicht auf den Markt gebracht haben, wo wir gesagt haben, die jammern immer so viel, dass Geld fehlt. Wenn die einfach mal auf uns hören würden, was wir als Merch haben wollten, dann hätten die jetzt schon irgendwie massiv Geld nur durch das richtige Merch gemacht. Und Kommunikation mit den Fans ist sowieso nicht da, und Kommunikation mit den europäischen Fans, beziehungsweise Fans außerhalb der USA, nicht nur Europa, ist quasi nicht existent. Das haben wir jetzt auch wieder diese Woche gesehen, apropos Ready Room, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und ja, also es ist einfach im Moment alles sehr, sehr ätzend, und ich bin sauer und unzufrieden, und das Problem ist aber auch, wie können wir da als Fans gegen vorgehen. Im Grunde würden wir uns damit ja ins eigene Fleisch schneiden, weil wir können eigentlich nur dagegen vorgehen, indem wir sagen, wir boykottieren komplett Paramount und dann könnten wir aber auch unser geliebtes Star Trek einfach nicht mehr gucken und das ist ja auch doof.
Also ich habe bei Paramount das Gefühl, also man darf ja nicht vergessen, Paramount ist ja ein relativ gigantischer Konzern, da hängt noch CBS mit dran, dieses kleine US-Network. Und ich habe das Gefühl, dieser ganze Konzern denkt ausschließlich US-zentrisch. Was funktioniert bei uns im linearen Programm? Was funktioniert bei uns lokal im Streaming und alles andere? Was können wir für Filme ins Kino bringen? Aber auch wieder sehr US-zentrisch und alles außenrum, vielleicht mit Ausnahme Kanada, we don't care, because we're American. Und das ist halt was, wenn man halt sieht, wie beispielsweise, internationale Distribution ist kompliziert und ist die letzten 30 Jahre durch dieses Internet enorm komplizierter geworden. Komplizierter in der Hinsicht, weil du musst halt heutzutage eigentlich dein Content weltweit gleichzeitig auf den Markt schmeißen, wenn du das Piraterieproblem nicht haben willst. Weil sobald irgendwo es in den USA verfügbar ist und der Rest der Welt, ach ja, vielleicht irgendwann mal in einem Jahr oder so. Wir haben es ja erlebt bei der dritten Staffel Disco war es, glaube ich. Dann hast du halt super schnell ein gigantisches Piraterieproblem. Und weltweite gleichzeitige Distribution ist schwierig, weil du musst halt Lokalisierungen und Untertitel und was nicht noch alles. Das ist ein Haufen Arbeit. Aber man muss halt sagen, hey, Paramount, that's your business. Disney
Vor allen
kriegt es hin, Netflix
das ist
kriegt
ein,
es hin.
Und es ist ein Mehrmillionen-Business. Es ist ja nicht so, als ob die nur
Multimilliarden-Business.
Ja, eben. Also siehste, klar. Also deswegen, da habe ich auch kein Mitleid. Da bin ich völlig, ich kann eigentlich nur zu allem Ja und Amen sagen. Und nicht nur, dass sie sehr, sehr US-spezifisch schauen. Sie schauen auch immer nur Short-Term, also immer nur auf kurze Sicht. Dass man da vielleicht auch mal auf lange Sicht schauen muss, wie sich Sachen entwickeln und wo sie sich hin entwickeln und so weiter. Und dass vielleicht auf lange Sicht es besser ist, jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, damit man am Ende nicht super viel drauf zahlen muss. Das sehen die natürlich nicht. Ja, das hat aber auch mit dem Wechsel in Paramount zu tun. So nach dem Motto, neue Besen kehren gut und das irgendwie alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre. Kein Wunder, dass da dauernd irgendwie Chaos ist. Nichtsdestotrotz, wir sind halt einfach, oder ich bin einfach angepisst und ich finde es sehr, sehr schade, dass Lower Decks jetzt mit der 5. Staffel schließt. Ich bin ein bisschen davon getröstet, dass es inhaltlich zumindest an einem Punkt ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass an der Story noch viel verloren geht, weil es für mich schlimmer wäre, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Cut gemacht werden würde und die Charaktere wären noch nicht fertig entwickelt sozusagen. Nichtsdestotrotz sind noch so viele Stories mehr drin gewesen und ich meine, guck mal, die Seasons waren immer an Plakate doch auch angelehnt, also die Plakate der Seasons sozusagen an die alten Plakate der Filme. Da haben wir doch noch genug Filmplakate übrig, also bitte, ja?
Ja, das ist insgesamt, also wenn man halt sieht, was halt aus dem ganzen Star Wars und Marvel-Kram gemacht wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Star Trek Merchandise, dass das ein großes finanzielles Risiko ist, wenn du die richtigen Sachen machst. Also ich verstehe, also ich meine, es hat wie lange gedauert? 1,5 Jahre, bis wir das Moopsie-Plüschi bekommen haben jetzt? Wo ich mir
ja,
halt denke, so,
das
why?
Das Moopsie-Plüschi, das ist teilweise gar nicht zu kriegen und war nur in der kleinen Auflage von, ich glaube, 3.500 oder so. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte war,
ja, aber beispielsweise, wenn für Lower Decks gibt's die Funko-Pops. Warum gibt's das nicht für jede fucking Serie, für jeden fucking Main-Character? Ich hätte mein ganzes Wohnzimmer mit Borgatti und Co. vollstehen.
Es gab, was ich zum Beispiel auch geil fand, zum Beispiel für Lower Decks, leider ja, dann ist es aber wieder nur US-zentriert auch wieder tatsächlich. Für Lower Decks gibt's ja diesen T-Shirt-Club. Wenn es den für die anderen Serien auch europaweit gäbe, ich würde sofort mitmachen. Ne? Ja? Also ja, das sind alles so Dinge, also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass uns das aufregt. Der Fairness halber muss man sagen, dass auch andere Serien in anderen Franchises wie Marvel und Star Wars tatsächlich meistens nicht über 2 oder 3 Staffeln hinauskommen. Und es gab einen längeren Artikel, den ich jetzt gesehen hatte, wo McMahon tatsächlich sich unterhalten hat mit dem Interviewer, wie Streaming das Franchise oder generell Franchise verändert hat und dass viele Serien im Streaming tatsächlich gar nicht über 2, maximal 3 Staffeln hinauskommen. Und dass vielleicht die Zukunft von Star Trek sein wird, dass man, wenn man Glück hat, es bis Staffel 5 schafft und dann ist aber gut. Und das ist eine Zukunftsentwicklung, die ich scheiße finde. Die will ich nicht.
Naja, aber, ja. Es kommt drauf an. Ich meine, wenn man sich anguckt, was es im Marvel-Universum halt gibt beispielsweise, dann bekommt halt ein Charakter aus dem Film, bekommt dann halt seine, oder auch Star Wars bekommt dann halt seine, irgendwie seine Origin-Story, 2, 3 Staffeln und weiter. Aber das haben wir ja bei Star Trek nicht. Das ist es ja.
Ja,
wenn wir diese Auskopplung hätten und wenn was eingestellt wird, es wird ja auch immer sofort was Neues angekündigt. Aber was haben wir jetzt going forward? Was haben wir noch? Wir haben ein Prodigy, wo unklar ist, ob es über die 2. Staffel hinauskommt. Wenn ich raten darf, würde ich sagen, nein, weil Paramount.
Naja, oder eben nicht mehr Paramount. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass wir mit der 2. Staffel dann einen Schlusspunkt setzen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kann Netflix noch irgendeinen Deal ausmachen, dass sie noch eine verkürzter Folgenzahl eine 3. Staffel raushauen. Das hat Netflix ja schon ein paar Mal gemacht, auch für andere Serien. Aber
ja, aber ich glaube nicht, dass Paramount das machen wird, es sei denn, sie jumpen Paramount Plus ein. Was ich auch für nicht unmöglich halte. Also ich meine, wir haben ein Prodigy mit sehr unklarer Zukunft. Wir haben einen Strange New Worlds, was für Staffel 4 bestätigt ist. Und wir haben eine angekündigte Serie für die Academy. De facto haben wir 2
Und wir haben 3 Filme. Eigentlich 4 Filme, die angekündigt sind.
Filme, und die teilweise seit Jahren angekündigt sind.
Nein, nur der Kinofilm hat diesen ganzen Kram, aber der ist ja quasi nicht, den kannst du ja wieder
denken. Filme glaube ich erst dran, wenn sie gedreht werden.
Es sind 2 Fernsehfilme oder 2 Streamingfilme angekündigt worden. Die sind auch jetzt gerade die Woche, nachdem wir uns letzte Woche darüber unterhalten haben, sind die in ein also es gibt so Veröffentlichungen, wo immer drinsteht, wann Dinge erscheinen sollen. Und auch das ist natürlich immer noch vage, aber das nimmt aber schon konkretere Formen an. Und für beide Filme sind sowohl Regisseur als auch Writer benannt, plus der Zeitpunkt, an dem es rauskommen soll. Also es wird schon konkreter.
Ja gut, aber wie gesagt, bei Star Trek 4 haben wir all diese Sachen auch.
Aber Star Trek 4 ist kein Streamingfilm, das ist ein Kinofilm.
Ja,
das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Wie gesagt, solange da nicht wirklich irgendwie gedreht wird, glaube ich da noch nicht so.
Ich glaube tatsächlich eher an einen Streamingfilm als an einen Kinofilm. Ich glaube, so ein Streamingfilm lässt sich eher mal durchdrücken. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben dann nicht mehr viel. Und ich glaube, das Problem ist einfach Animation, dass einfach Paramount keine Animation auf dem Markt haben möchte oder sagt, sie nehmen kein Geld mehr für Animation in die Hand, was natürlich jetzt auch der dümmste Zeitpunkt ist.
Ja, gleichzeitig hat Paramount Plus eine riesige Kindersektion.
Ja, aber was natürlich auch gerade jetzt der dümmste Zeitpunkt ist,
vorhanden.
Es nicht zu tun, weil ja gerade so Filme wie zum Beispiel die Spider-Man-Filme von Sony oder so ja beweisen, dass wenn man da es gut macht, die Fans da mitgehen und das auch gucken und es ist und auch wirklich qualitativ richtig, richtig gute Ergebnisse abgeliefert werden können. Deswegen, ja, naja. Es haben sich geäußert zum Ende von Lower Decks natürlich Michael McMahon, der Showrunner von Lower Decks, der mehr oder minder durch die Zeilen hat verkünden lassen, dass er gerne noch mehr Staffeln gemacht hätte, aber okay. Und Alex Kurtzman natürlich, und die haben ein sehr, sehr langes Statement abgegeben, das möchte ich aber trotzdem in seiner Gänze einmal vorlesen, und zwar to the fans. So eine Art auch Brief an die Fans sozusagen. We wanted to let you know that this fall will be the 5th and final season of Star Trek Lower Decks. While 5 seasons of any series these days seems like a miracle, it's no exaggeration to say that every second we've spent making this show has been a dream come true. Our incredible cast, crew, and artists have given you everything they have because they love the characters they play. They love the world we've built, and more than anything, we all love Star Trek. We are excited for the world to see our hilarious 5th season, which we are working on right now. And the good news is that all previous episodes will remain on Paramount Plus. So there is still so much to look forward to as we celebrate the Cerritos crew with a big send-off. Finally, thank you for always being so creative and joyful, for filling convention halls and chanting Lower Decks. We remain hopeful that even beyond season 5, Mariner, Bäumler, Tandy, Rutherford and the whole Cerritos crew will live on with new adventures. Live long and prosper, Mike McMahon and Alex Kurtzman. Ja, also
allein,
da sind auch ein paar Dinge im Vorhinein schon einmal geglättet worden, schon ein paar Wellen, von denen sie erwartet haben, dass sie stürmisch auf sie zukommen, wie die Tatsache, dass wann findet es statt, nämlich 5. Season im Herbst, aber auch, wie du sagst jetzt wahrscheinlich, dass sie betonen, dass es eben auf Paramount Plus bleibt. Also allein schon dieses ganze Prodigy-Desaster wird da nochmal so ein bisschen, weißt du, so referenziert. Und auch, dass sie sagen, wir lieben Star Trek. Ich so, ja toll, wenn ihr Star Trek so liebt, sogar dreimal so viel liebt als alle anderen. Why the fuck macht ihr denn hier Schluss?
Also für mich liest sich das Statement so wie, ja, wir hätten gerne weitergemacht, wir dürfen nicht.
Das Problem ist, Alex Kurtzman ist eigentlich hier aber derjenige, der auch so ein bisschen mit am Hebel sitzt. Also McMahon hat deutlich gesagt, er hätte gerne weitergemacht, aber er durfte nicht. Kurtzman, I don't know.
Kurtzman steuert ja das Gesamtschiff, ist ja aber letztendlich, wie wir ja auch aus dem ganzen Discovery-Desaster wissen, wenn Paramount Corporate halt was entscheidet, dann entscheidet Paramount Corporate halt. Und da hast du als Creative halt keinen Einfluss drauf. Und das ist, es liest sich so, als ob das halt mal wieder exakt das ist. Da hat halt irgendjemand mit einer Excel-Tabelle
ausgerechnet
was gemacht. Und ich fand es ganz gut. In unserem internen Chat hat Elle einen Meme geteilt mit den, wie hießen die noch? Packlet?
Keine Ahnung.
Genau, die
Packlet, mit dem Packlet, genau.
Genau, die ja so ein bisschen sehr, und oben drüber steht, Paramount Executives explain to annual stakeholders meeting why they are canceling Lower Decks. We get rid of things. Losses make our taxes go. We get bonuses. We are smart.
Genau, es war großartig.
Das Schlimme ist, ich vermute, es ist nicht so weit entfernt von der Realität.
Ja, naja. vielleicht basieren die Packlets ja auch eigentlich auf heimlich auf den Paramount, Managerrat irgendwie. Na,
also Paramount ist in sehr schwerem Fahrwasser, das wissen wir ja. Das ist ja hinlänglich bekannt und wird ja gerade aufgehübscht, damit man es verkaufen kann. Und ganz ehrlich, soll der Laden pleite gehen und soll nicht, so irgendwer soll diese IP einfach rauskaufen. Schlechter kann man es fast nicht mehr machen.
Es ist ja auch so, ich meine, welche großen IPs gibt es denn da draußen noch, die so groß sind wie Star Trek? Es gibt Star Wars, das hat Disney. Ja. Es gibt Marvel, das hat Disney. Es gibt, was gibt's noch? Es gibt noch so ein paar kleinere, sage ich jetzt mal, sowas wie Indiana Jones oder so, aber auch das
in Indiana Jones teilen sich Disney und Paramount.
Genau, aber auch das ist jetzt nicht, das hat nicht so viel Content, sind ja nur 5 Filme. Ja?
Genau, es gibt halt noch
ein paar Spiele und noch so die ein oder andere Serie, aber ich meine, im Grunde ist da so viel nicht. Ich meine, wenn wir jetzt uns die schiere Menge und Laufzeit angucken, gehört Star Trek mit zu den größten. Und da frage ich mich halt,
wie Navy, CIS, CSI, irgendwas, wo Paramount/CBS ja auch sehr viel von im Angebot hat. Aber wirklich so große, wirklich Franchises.
Über den langen Zeitraum.
Genau, die wirklich jetzt nicht so, ach, wir machen die 20.
DC gibt's natürlich noch, aber das ist so nicht so erfolgreich wie Marvel.
Genau, ja. Es ist die wirklichen Franchises, wo halt, oh, hier, wir haben wirklich uns einen wirklichen Universe gebildet, wo wir immer neue Sachen drin machen. Und das, ich meine, in CSI und Navy, CIS, sorry, also ich meine, das sind keine
Ja, aber das ist auch, das Universes. Hat vielleicht die Menge, aber es hat mittlerweile nicht, aber es hat nicht das Alter.
Nee, das ist halt, und vor allem, das ist halt was so, ja, das
über
das
die ganzen Spin-offs hinweg die 1000. Folge erreicht, das ist schon krass.
Na, ja, aber das ist halt auch was, wo man halt sagen muss, ja, das ist halt, da sagst du nichts, oh, ich guck mir das und das nochmal an, das ist halt,
genau. Also NCIS ist mehr so, ja genau, also genau, ich wollte mich gerade sagen, im Vergleich für mich, Star Trek ist Gourmetküche und NCIS ist mehr so McDonald's, so, Also ich würde dann nicht nochmal gucken. Ja, schon klar. Naja, nichtsdestotrotz, deswegen denke ich, dann soll doch bitte jemand diese IP kaufen, der da auch entsprechend Kohle dahinter stecken kann. Das Problem ist, ich hoffe, es ist nicht Disney. Das kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil, und dann haben die manchmal, das Problem ist, wenn du dann so einer großen Geschichte angehörst, wie jetzt zum Beispiel ja auch Star Wars und Marvel zu Disney, dann hast du da aber auch plötzlich Restriktionen drin, die vorher in dem Fandom nicht drin waren. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Also egal, wie du es machst und wenn es, du hast dich zu entscheiden zwischen Pest und Cholera. Ja, also ätzend ist es.
Ja, also welche Global Player, also es ist, ich meine, es muss ja ein Global Player sein, weil also sonst, naja, sonst hat das keinen
Disney
Sinn. Dann
so
hast du, bleib noch übrig, also Disney mit.
Sony bleibt noch.
Ja, wobei Sony hat keinen Streamingdienst. Du brauchst ja auch.
Aber die setzen sehr stark auf Animation, also ja.
Ja, aber Animation ist halt nicht Realfilm, also das ist, also letztendlich ist bleibt ein Disney, weil die haben die weltweite Vertriebsmaschinerie.
Aber das Problem ist, Disney hat da noch immer so Restriktionen drin. Das haben wir jetzt gesehen bei Star Wars und bei Marvel, gerade was so angeht, Sex und Beziehung und auch Diversität und LGBTQAI-Content und so. Also da sind Restriktionen von Disney den anderen Sachen auferlegt worden, wo ich echt auch bitter bin.
Na, dann hast du noch ein Netflix. Weil die haben einfach der weltweite Distributionskanal funktioniert. Gut, die haben jetzt nicht großartig was mit Merch und Co. am Hut, aber immerhin können die mal weltweite Distribution und zwar gleichzeitig und zuverlässig. Und dann hättest du noch einen Amazon.
Ja.
Und weil ein NBC Universal, denen fehlt halt der weltweite Outlet für Streaming. Das ist da das Problem. Discovery kann es sich nicht leisten, weil die selbst fast pleite sind. Na gut, ein Apple noch. Ein Apple könnte noch.
Ja.
Aber es ist die sich wirklich Star Trek als Ganzes leisten können, wo es halt auch was bringt, was nicht nur irgendein Finanzinvestor ist. Wobei das vielleicht auch nicht das Schlechteste wäre, dann haben wir zwar vielleicht wieder jede Star Trek-Serie bei einem anderen Outlet, so auch die Serie gucken wir bei Netflix, die gucken wir bei Amazon, die gucken wir
Apple. Genau das, was wir eigentlich ja nicht wollen, aber
ja gut, aber bevor ich gar kein Star Trek mehr kriege, würde ich das lieber noch nehmen, als gar nichts.
Also um das nochmal zu beenden, es haben sich natürlich noch mehr Leute geäußert, also Aaron G. Watke zum Beispiel, der ja quasi Prodigy geschrieben hat und auch sehr aktiv ist, zum Beispiel unter anderem auf Twitter, der hat gesagt, Lower Decks brought so much joy, wonder and lore to the Star Trek franchise. It's truly been incredible to see what they've accomplished and I hope to see their adventures continue. The Star Trek universe is a big place. Und dann hat er noch hinten dran gehangen, sehr gut, reklametechnisch. Und wenn ihr animiertes Star Trek mögt, dann geht und guckt bitte Prodigy. Wichtig, wichtig, wichtig. Und dann dachte ich so, okay, ja, gut. Ich meine, er sitzt mehr oder minder im selben Boot. Das sind beides animierte Serien, wenn auch äußerlich, also vom Look her sehr unterschiedlich. Und von den Schauspielern hat sich der eine oder andere geäußert. Also zum Beispiel die Schauspielerin von Tilin hat eben gesagt, dass sie ihre Figur sehr liebt. Und auch Jerry O'Connell hat sich geäußert und für das herzliche Willkommen im Star Trek-Universum bedankt. Und Jack Quaid auch ein relativ langes Zitat auf Instagram eingestellt, wo er eben sagt, dass er sehr traurig ist darüber, dass ja jetzt Lower Decks eben enden wird und dass er aber sehr dankbar ist für diese Rolle und dass sie ihn in das Star Trek-Universum reingebracht hat. Und man betont auch nochmal, wie großartig das war, die ganzen Leute kennenzulernen, die eben ihr ganzes Herzblut auch in diese Serie reingesteckt haben. Und dass er Bäumler noch für mindestens 17 weitere Season gerne gespielt hätte. No joke, I'm serious. Also ich mache keine Witze, das meine ich ernst. I love that purple-haired nerd. Also ich liebe diesen lilafarbenen Nerd. Ja. Am Ende schreibt er aber noch etwas, wo ich kurz aufgehorcht habe. Er sagt nämlich, hopefully we find a new home, but until then, please look forward to an amazing Season 5. Und dieses hopefully we find a new home, das ist ein, zweimal von dem einen oder anderen offiziellen, in Anführungszeichen, tatsächlich auch genannt worden. Und ich meine, vielleicht, wir haben es mit Prodigy geschafft, dass es dann zu Netflix gegangen ist, vielleicht kann man dann doch irgendwie die The Powers That Be überzeugen, dass sie es zumindest verkaufen, ja. Also, dass ein Netflix oder ein Prime sagt, okay, wir nehmen diese Serie an uns und produzieren dann nochmal eine sechste oder eine siebte Staffel. Ich weiß es nicht.
Naja,
aber
ich vermute mal, bei Prodigy war es halt vor allem, also ich vermute mal nicht, das wird relativ billig für Netflix gewesen sein. weil bei Paramount hat man sich wahrscheinlich, gut, wenn Netflix das haben will und die uns ein paar Millionen dafür geben, ja okay, weil das, die war ja de facto fertig.
Ja.
Ob man da dann halt nochmal wieder investiert, vor allem die Frage ist ja immer, selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen es für eine fünfte Staffel oder für die sechste Staffel ist, muss man sich bei Hören ja immer auch noch danach fragen, ja, und kriegen wir dann die siebte noch hinterher? Oder sagen sie, nö, eine siebte verkaufen wir euch dann nicht mehr? Aber vielleicht sagt Amazon noch einfach, hey, ja, Lower Decks nehmen wir zurück. Ja, klar, produzieren wir noch ein paar Staffeln.
Es gibt auf jeden Fall eine Petition, die man unterschreiben kann, wenn man klar machen möchte, dass man gerne weitere Staffeln hätte. Und ich habe auch jetzt wieder gelesen, dass die Fans auf Twitter schon am Diskutieren sind, ob sie nicht einfach nochmal so ein Flugzeug losschicken mit so einem Banner. Das haben sie ja bei Prodigy gemacht. Ich meine, ich glaube, im Endeffekt bringt das nicht viel, aber es ist optisch schon eine geile Sache. Und dann meinte die Frau, die das damals organisiert hat und die auch gesagt hat, ich kläre das und rufe die Firma tatsächlich auch an und organisiere das und alles. Die hat gesagt, ich habe die Nummer hier noch liegen, ich kann einfach nochmal anrufen. Die würden nochmal einen Banner drüber ziehen über Paramount, halt dann mit einem anderen Schriftzug, so nach dem Motto Safe, Lower Decks oder so. Und dann dachte ich so, geil, ich liebe es. Ja. Naja, also, wir verlinken uns in den Shownotes zu der Petition und zu allen anderen Dingen, die wir jetzt eben genannt haben.
Ja. Im Ready Room ist diese Woche Wilson Cruz zu Gast gewesen und ich habe mich ja letzte Woche so drüber gefreut, dass der Ready Room endlich auf Paramount Plus ist. Ja, man hat ihn wieder rausgenommen. Es ist
so viel zu, wir kommunizieren mit den Fans nicht.
Kopftischkante. Es ist einfach nur noch Kopftischkante. Also ich kann mir vorstellen, warum, weil man wahrscheinlich vergessen hat, also weil man als das Ganze produziert wurde, wahrscheinlich so, ja, also wir haben die Rechte für, wir stellen das ins Internet. Und dann so, ach scheiße, wenn wir das bei unserem Streamingdienst einstellen, dann kostet uns das ja mehr Geld wahrscheinlich. Irgendwie so ein Käse wird das wahrscheinlich sein, dass sie da irgendwelche Rechte-Deals im Hintergrund vergessen haben und
aber beim letzten Mal war es aber genauso, dass nur für die Premiere das eingestellt war, da erinnere ich mich nämlich noch dran, das war für die Premiere, war das am gleichen Tag wie die Premiere da und war nicht geo-geblockt und für die weiteren Folgen dann war es immer einen Tag versetzt da. Also das war dann auch immer recht zeitnah, nämlich am nächsten Tag und das war auch nicht geo-geblockt, aber für den Rest, ja. Also es ist zumindest nicht mehr so, dass wir 3 der 4 Tage warten müssen, wie das zwischendrin immer der Fall war. Deswegen hoffe ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann damit leben, wenn wir das am Freitag dann bekommen in der nicht geo-geblockten Form, zum Beispiel auf YouTube oder unter StarTrek.com und eben nicht 3-4 Tage warten müssen. Ich brauche es jetzt nicht direkt gleich auch am Premierentag der Folge.
Nee, aber es ist halt wieder so ein Fall von die linke Hand weiß in diesem Laden nicht, was die Rechte macht. Und das ist das, wo ich mir halt denke, so Alter, Paramount, macht ja euren Job gescheit, sonst habt ihr es verdient, pleite zu gehen. Es ist wirklich, es kotzt mich nur noch an.
Ja, du bist ja nicht allein. Naja, auf jeden Fall war Wilson Cruz zu Gast, leider aber auch nur aus der Ferne. Also Will Wheaton hat mit einem Monitor gesprochen, also in Anführungszeichen, aber es war trotzdem eine nette Sendung, fand ich. Ja. Aber da können wir ja gleich ja noch ein bisschen drüber reden.
Um den Inhalt kurz zusammenzufassen, die offizielle Inhaltsbeschreibung der Folge. Auf Trill müssen Burnham, Booker und Culber eine gefährliche Prüfung bestehen, um zu beweisen, dass sie des nächsten Hinweises würdig sind. Adira bekommt wieder mit Gray in Kontakt. Unser Rus erster Tag als Botschafter wird durch seine Verlobung mit Tarina erschwert.
Ja,
damit haben wir einmal schön alle 3 Storylines bekommen und wissen jetzt, was uns quasi in dieser Folge erwartet und obviously das übergreifende Thema dieser Folge sind Beziehungen.
Ja, selbstverständlich. Und das Drehbuch hat geschrieben Lauren Wilkinson und Kyle Jarrow und Regie hat geführt Andy Amaganian, glaube ich, wird ausgesprochen. Und alle schon mal bei Star Trek Discovery auch schon Hand angelegt. Das heißt, ja, wunderbar. Also dann kann es losgehen. Dann lass uns doch mal schauen. Und was wir bekommen, wir haben es ein bisschen aufgeteilt, auch genau in diese Storylines. Also die erste, was passiert auf Trill mit Jinal beziehungsweise Culber, Burnham und Book beziehungsweise Adira und Gray. Dann die zweite, was passiert auf der Discovery mit Rayna und Tilly und der Crew. Und dann die dritte eben, was passiert mit Saru und Tarina. Und ich glaube, auch in dieser Reihenfolge können wir das besprechen, oder?
Genau.
Ja, also wir wissen, wir sind auf Trill und wir kriegen gleich ein paar Fun Facts über Trill, die ich nicht wusste. Ich hätte mir das bestimmt auch irgendwo anlesen können, weil ich bin mir sicher, das gibt's irgendwo im Beta-Canon in einem Buch oder so. Aber für euch jetzt hier, wir haben es auf die Leinwand direkt bekommen. Trill hat eine Planetenoberfläche von 500 Millionen Quadratkilometer und ich so, ist es groß? Ist es klein? Ich habe keine Ahnung. Also habe ich mir tatsächlich gegoogelt, wie groß die Quadratkilometer-Planetenoberfläche der Erde ist. Und die ist laut Statista.com 510 Millionen Quadratkilometer, also im Grunde gleich groß. Und dann dachte ich, ach geil. Aber lediglich 149 Millionen Quadratkilometer davon sind auf der Erde mit Land bedeckt. Und der Rest ist eben Ozeane und ja. Ja, und außerdem haben wir auch erfahren, dass ein Trilltag 26,5 Stunden hat, also ein bisschen mehr als die 24, die wir hier auf der Erde haben, und außerdem ein Jahr 483 Tage. Und ich so, okay, das finde ich irgendwie, also so Fun Facts, so kleine Nebenfacts finde ich total spannend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ein Fun Fact, den wir auch noch bekommen haben, und ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde, ich erinnere mich da nicht dran, das schon mal gehört zu haben, aber ich fand das eine sehr, sehr clevere Idee. Wir haben ja quasi ein Trillpunkte-Muster, das auf diesem Puzzle-Piece, glaube ich, auf diesem Puzzlestück irgendwie eingraviert war, oder? So war das doch gewesen.
Ja.
Und dann und dieses Muster stellte sich eben als Trillpunkte heraus und es ist wohl so, dass jeder Trill, ihr hat ja diese Punkte oder dieses Punktemuster und die sind wohl individuell unterschiedlich. Das heißt, es gibt keinen Trill, das gleiche Punktemuster hat und deswegen sind sie vergleichbar wie Fingerabdrücke bei Menschen. Und dann dachte ich so, das finde ich eine richtig tolle Idee. Und ich habe
das. Hatten wir, glaube ich, irgendwo.
Hat das irgendwie gar nicht.
Nein, oder so kam das, glaube ich, schon mal.
Mit Dex oder so. Ja, ich hatte das irgendwie. Genau, also das wurde auf jeden Fall schon mal genannt. Aber das fand ich sehr clever. Plus, dadurch kriegen wir halt raus, dass es Ginal Bix ist. Und was ich hier aber interessant fand, war als Fun Fact, dass Symbionten bis zu 800 Jahre alt werden können. Wir wussten, dass sie viele Generationen quasi durchleben. Allein schon deswegen, weil Dex ja so viele unterschiedliche Symbionten gehabt hat. Aber dass es tatsächlich
Wirte,
so 800 Jahre werden, Entschuldigung, so viele Wirte hatte, genau. Aber dass es tatsächlich bis zu 800 Jahre lang sein kann, wobei das wohl schon an der äußersten Grenze ist. Also mit die ältesten Symbionten sind um die 800 Jahre alt gewesen. Es kommt nicht so häufig wohl vor. Aber das fand ich krass und ich dachte, wow, das ist wirklich eine lange Lebenszeit.
Ja, heißt halt auch, dass wir in diesem 32. Jahrhundert keine weitere Inkarnation von Dex bekommen werden.
Ja, aber wir haben zumindest noch Bix übrig. Also das ist sehr convenient natürlich für die Story, aber okay. Ja, naja, und wir wissen ja, sie sind jetzt bei Trill und was ich ganz witzig fand war, dass sie dann am Anfang dieses Rätsel gestellt bekommen. Das fühlte sich für mich so ein bisschen an, so wie wenn, weißt du, kennst du diese Filme, wo du immer dann an einer Tür klopfst und dann geht irgendwie so ein kleines Fenster auf und der Typ dahinter sagt, Passwort? So fühlt sich das für mich an.
Oder wie halt die fette Dame vor dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum in Harry Potter.
Ja, genau. In dem Fall ist es aber auch so, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen leichtfertig, weil das Passwort ist Betaset, denn das war ja die Lösung dieser vierten Strophe. Und was ich so krass finde ist, sie haben den Weg nach Trill ja eigentlich nur gefunden, weil sie den Clou aus der fünften Strophe haben. Ja, und aber diese Antwort auf das Rätsel, das die auf Trill geben, das hätte auch jemand beantworten können, der nur die vier Strophen gelesen hat. Der hätte wahrscheinlich den Weg dann nach Trill nicht gefunden. Aber ich find's krass, dass sie halt ein Rätsel nehmen, wo die Antwort so offensichtlich für alle einsehbar ist. Weil diese vier Strophen, die können ja zum Beispiel auch Moll und Lachs gesehen.
Die wissen nicht, weil die sind ja nach Trill gekommen.
Dass sie nach Trill müssen, ja.
Und vor allem, sie sind ja nach Trill gekommen, weil sie hatten das ja auch angekündigt, mit wem sie sprechen wollen. Und du weißt ja nicht, mit wem du sprechen willst, wenn du nicht.
Also wo du hin sollst und mit wem du sprechen sollst, ja.
Genau, und das ist halt nur ein, haben die jetzt nur das Puzzlestück gefunden? Oder haben sie das Ganze durchdrungen?
Ja. Und wen wir auch wieder zu Gesicht bekommen haben, gleich hier am Anfang, war der Wächter oder der Guardian Xi, der ja immer noch von Andreas Aperges gespielt wird. Das fand ich auch schön. Also man hat ja jetzt ein bisschen das Gefühl, wir wissen ja auch, apropos fünfte Staffel, letzte Staffel, wir wissen ja, dass das die letzte Staffel von Discovery ist und dass man auch einfach so ein paar alte Charaktere dann wieder sieht und denen wieder begegnet. Und das kann man auch nur so nebenbei machen. Ich meine, Xi war jetzt niemand, der extrem wichtig war, aber ich find's trotzdem schön, dass man ihn nochmal sieht. in dieser Form.
Das ist letztendlich, wie halt die Charaktere in Starfleet HQ während Voyager, also halt Barclay, Admiral Paris, Commander, wie auch immer, der Barclays Vorgesetzter ist. Genauso ein Charakter ist es halt auch. Einfach halt so der klassische Recurring Charakter.
Ja. Ja. Ja, und dann ist klar, was gemacht werden muss auf Trill. Wir begegnen dann Kasaral, was ja Ginals Ginals neuer oder aktueller Wirt ist. Und dann kriegen wir was wir auch schon öfter mal gesehen haben in Star Trek, nämlich das sogenannte Chiantara-Ritual. Das kennen wir von DS9 325 Facets, wo ja Dex ist durchlaufen ist.
Genau, und zwar halt wird mit da all ihren vorherigen
genau, also man kommt in Kontakt mit den vorherigen Wirten, und normalerweise bittet man eben Freunde und Verwandte, dass jeder von denen einen Wirt eine Zeit lang beheimatet. Und es gibt aber auch noch eine etwas entschärftere Variante, die haben wir zum Beispiel gesehen in Choose to Live, die Discovery 403, als nämlich Grey dann den Androidenkörper quasi bekommen hat, oder
den Androidenkörper.
Richtig, genau. Und da wurde das Ritual nämlich auch schon durchgeführt. Das heißt, in den beiden Folgen haben wir das schon gesehen. Und aus der Folge Facets kennen wir auch schon die Höhlen von Makala. Das sind ja diese Höhlen, wo die, ja, ganzen Rituale immer stattfinden. Und da sind wir jetzt auch hier wieder. Das heißt, das sind alles bekannte Dinge.
Waren wir ja auch schon da.
Genau. Also das sind alles bekannte Dinge unter anderem in einer dieser Folgen, genau. Und cool, finde ich schön, dass das alles wieder so zurückkommt. Es ist einfach irgendwie alles vertraut, und es ist auch vorhersehbar, zugegebenermaßen, aber trotzdem macht es Spaß.
Ja, aber es ist nicht vorhersehbar in einer schlechten Art und Weise. Es ist so, wenn du weißt, wie Star Trek funktioniert, dann weißt du, wie die Folge funktioniert. Und das ist das, was ich so mag. Es ist gutes Star Trek.
Das stimmt. Das war nämlich, diese Folge war, ich finde, komplett einfach vorhersehbar in ganz vielem. Und trotzdem hat es Spaß gemacht, weil es qualitativ hochwertig ausgeführt war.
Ja.
Und qualitativ hochwertig ist das Stichwort, wenn es zu Wilson Cruz kommt. Denn der, fand ich, war in dieser Folge einfach richtig, richtig großartig. Und ich glaube, der hat auch wahnsinnig viel Spaß gehabt, in dieser Folge einfach zu schauspielern, weil der einen ganz anderen Typen schauspielern konnte. Und der hat da auch Ready Room gesagt, der hat absichtlich den auch komplett anders angelegt als seine eigentliche Figur Culber. Nicht nur, dass es für den Zuschauer deutlich wird, sondern einfach, weil er auch Bock hat, mal jemand ganz anders zu spielen, der irgendwie, ja, auch ganz anders ist. Und das sieht man auch. Also Ginal ist wirklich, der ist nicht ganz so, ich sag mal, Party-Animal wie ein
Curzon
oder so.
Das war in DS9 aber auch geil, wie René Auberjonois Curzon Dex gespielt hat.
Ja. Ich habe nämlich auch gedacht bei der Vorbereitung auf diese Folge, ich muss Fest jetzt unbedingt mal wieder sehen. Das ist schon wieder so lange her. Ich erinnere mich halt nur an den einen Ausschnitt aus der Folge. Irgendwie ist das mir so wahnsinnig im Gedächtnis hängen geblieben, wo sie ja dann mit dem Mörder gesprochen hat von ihren Wirten. Aber der Rest ist irgendwie gar nicht mehr so richtig drinne gewesen im Kopf, deswegen die möchte ich auf jeden Fall nochmal gucken. Nichtsdestotrotz, toll. Also Wilson Cruz war einfach wirklich richtig geil. Und was ich toll fand, war, der hat es nicht nur irgendwie so durch Sprache und so weiter, sondern bis in die Fingerspitzen, die ganze Körpersprache war auch völlig anders. Viel losgelöster, viel irgendwie so ein Swagger beim Gehen und so. Also es war richtig toll.
Ja, also es war wirklich, da hat man gemerkt, der kann was. Und es war halt aber auch wunderbar gut geschrieben, weil da halt auch so viele, also allein am Anfang so, oh, this guy really works out. Wo ich denke so, da haben halt auch die Schreiber mitgedacht.
Ja, oder was ich auch total schön fand, war am Ende, wo er dann auf diesem Stein liegt, als dann Book und Burnham an ihm vorbeilaufen, und er liegt auf diesem Stein, guckt in den Himmel und sagt, oh, the simple pleasure of gazing at the stars. Und da denkt man sich so, ja, hat er eigentlich recht, müsste man viel mehr machen. Das ist einfach, weißt du, sowas Einfaches, Simples, Schönes, aber auch einfach so dieses, jetzt kann er das auch richtig schätzen, weil er hat halt die letzten 800 Jahre oder wie auch immer, also einige hundert Jahre, eben das nicht gehabt, ja. Ja, das war schon toll.
Genau, und letztendlich, er hat das nächste Puzzlestück versteckt und ist auch bereit, sie dahin zu führen, will sie aber nicht beamen, will aber die Koordinaten, ich habe die Koordinaten, weil jetzt wurde schon weiß, ein Test.
Und dann sagt er ja auch noch, er hat es versteckt, dann sagt er auch so irgendwie Buck so, versteckt? Und er so, ja, ich verstecke Dinge sehr gut. Und als er das gesagt hat, habe ich gedacht, oh Scheiße, ich hoffe, sie gehen nicht in die Richtung, dass er am Ende dann den Körper behalten will. So nach dem Motto, ich gebe ihn nicht mal her. Oder dass er sie irgendwie ausspielt oder so, weil das war ja das Gefühl, das wir alle hatten, dass
hätten
er irgendwas im Schilde
in
führt.
Früheren Staffeln durchaus bekommen können.
Ja, und man hatte ja so das Gefühl, dass er irgendwas im Schilde führt und wir hatten alle irgendwie Angst, er haut sie in die Pfanne. Das war ja so irgendwie dieses Feeling, das wir alle hatten.
Ja gut, ein Stück weit hat er sie in die Pfanne gehauen. Aber
ja, aber es hatte seinen Grund.
Und zwar einen guten Grund.
Genau, weil es waren keine unlauteren Absichten, weil das ist ja das, wovor wir eigentlich Angst hatten, dass er sich am Ende als Bösewicht herausstellt.
Ja, also er führt sie letztendlich in so eine Art Steinbruch, wo halt das Symbol auf so einem großen Stein eingraviert, eingemeißelt, whatever ist. Mhm. Und dann sagt er so, ja, da ist das, müsst ihr nur unten irgendwie rausholen und dann passt das schon.
Dummerweise kriegen sie ja auf dem Weg dahin mit, ist das auch das Brutgebiet beziehungsweise das Jagdgebiet der Itronok, was wohl eine Alienspezies ist. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn du beschreibst, was für eine Alienspezies das ist, das klingt schon irgendwie geil. Eine sich unsichtbar machen könnende, fliegende, fleischfressende Bienenmotte in Übergröße, die rote Elektrizitätsblitze schießen kann.
Und
ich meine,
sich
ist
tarnen
geil?
Kann.
Ja, genau, sich unsichtbar machen, das meinte ich ja. Mit tarnt. Also ist das nicht geil? What the fuck? Was ist? Und ich dachte, okay, Leute, wer hat da irgendwie, das klingt tatsächlich wie eine buchstäbliche Schnapsidee aus dem Writers Room. Irgendwann nachts um 12. Weißt du, ich hätte ja gerne irgendwann mal eine Spezies so halb Motte, halb Biene. Ja, und wäre es auch nicht geil, wenn die Blitze schießen könnte? Ja, mal wären sie rot. Weißt du, so irgendwie. Also, das ist geil. Ich liebe es.
Er rät ihn halt, er zieht die Phaser, damit ihr euch im Zweifelsfall verteidigen könnt. Und es kommt halt zu einem Kampf und Genal geht halt einfach weg, so, ja, ihr macht das schon, ich warte dann auf euch.
Ja.
Ja, Buck kriegt dann auch eins von diesen Geschossdingern ab und als sie sich dann halt irgendwie in so einem, zwischen so zwei Steinen, wo sie sich natürlich nicht wegbeamen können, weil natürlich irgendwas in dem Gestein ist, was
der
ein Transporter.
Der Klassiker, oder? Natürlich ja. Geht es nicht.
Genau,
so die Mineralien in den Gesteinswänden verhindern, dass der Transporter uns erfassen kann. Ja, ist gut.
So, ach ja, schön.
Ich musste sofort an Höhlen denken aus Lower Decks.
Ja.
Da war das doch auch die Begründung, also die Folge. Ja.
Und aber dann Michael guckt halt zu sein so, oh, da sind Eier.
Ja, Brutgebiet, scheiße.
Ja.
Und was ich aber toll finde, ist, dass sie dann auch sagt, also dann kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie hier sich verteidigen, weil ich meine, die schützen nur ihre Junge. Und dann ja aber auch Buck sagt, ja, wirklich, das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. Ich dachte so, wow, okay, aber leider seid ihr trotzdem immer noch in einer blöden Situation.
Weil Buck hat ja vorher schon versucht, mit ihnen zu kommunizieren und die haben die Kommunikationsversuche abgeblockt.
Das fand ich aber super, dass es nicht einfach so geklappt hat, weil und dass er dann auch sagt als Begründung, ich habe es versucht, aber es ist eine zweigleisige Geschichte. Wenn sie mich blocken, dann kann ich mit ihnen nicht sprechen. Und dann dachte ich, okay, das ist auch ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn wir immer Telepathie gehabt haben bei Star Trek, war es oft so, dass es entweder nicht funktioniert hat
oder
halt
eine halbe Vergewaltigung war.
Genau, und dass jetzt aber einer einfach sagt, nö, ich habe keinen Bock mit dir zu reden, das finde ich auch irgendwie super.
Na, dann besinnt sich Michael halt auf ihr ursprüngliches Training, bevor sie in der Command Division gelandet ist, zurück.
Ja, und das hatte ich total vergessen.
Ja.
Also ja, richtig, sie ist ja Xenoanthropologin. Xenoanthropologin, genau. Das hatte ich schon wieder total verdrängt.
Und dann so, okay, ja, Xenoanthropology 101, ich gehe mal mit der, ich pack die Waffe weg, zeig meine Hand in Flächen und gehe so ein bisschen gemütlich so an dem Motto so, ey, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Hier, ich bin keine Gefahr.
Mhm.
Und dann kann Buck, nachdem er das Gleiche macht, auch auf einmal kommunizieren.
Aber es ist dann auch kein, oh mein Gott, ja, kein Problem, wir verzeihen euch alles, sondern nur ein, okay, wir beschließen, wir töten euch nicht, geht
ja.
Einfach.
Ja.
Ja.
So, haut ab und lasst uns in Ruhe.
Ja. Aber was das natürlich gezeigt hat, ist, und das, was wir ja von Star Trek beziehungsweise auch von der Föderation erwarten oder von Starfleet, es hat ganz klassisch so die Föderationsideale natürlich auch gezeigt, wir reden und nicht und schießen, also wir reden erst und schießen nicht gleich. Das ist ja immer so dieses, und das war ja auch das, was Ginal ja sehen wollte. Er meinte, ich wollte sehen, wie er reagiert, wenn ihr auf eine euch fremde Spezies trefft, die stärker ist als ihr und die eine potenzielle Gefahr darstellt. Und ich wollte wissen, ob ihr erst schießt oder ob ihr tatsächlich in der Lage seid, mit ihr zu kommunizieren und das Ganze friedvoll, mehr oder minder friedvoll zu lösen. Und ja, ja, genau. Also ganz klassische Star Trek Falle, sag ich mal.
Ja. Und dann gibt er ihnen dann ja einfach den
Hinweis.
Den Hinweis. Ja. Wobei, was auch noch interessant war, das haben wir jetzt übersprungen, auf dem Weg in den Steinbruch rein, hat er sie ja auch gefragt, hey, ja, wie ist es denn jetzt so 800 Jahre später? Und Buck sagt so, ja, wir haben Frieden, ist eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und Michael sagt halt nix und you seem to disagree. Und wo Michael dann der sagt, ja, progress is not a linear path.
Ich fand aber gut,
dass... Da denke ich mir auch so, ja, das trifft auch verdammt gut auf unsere aktuelle Zeit zu.
Ich meine, du weißt, Sci-Fi ist immer dann am besten, wenn es mit futuristischen Geschichten eigentlich die aktuelle Lage der Zeit kritisiert.
Ja.
Und ich fand halt sehr gut, dass beide nicht einfach, also das Ding ist, sie wollen ja was von Jinal und sie wissen, wenn sie Jinal mit einem Ja antworten, klar, momentan ist Friede und alles ist super, dann würden sie das bekommen. Aber dafür ist Burnham halt einfach zu ehrlich, weil sie halt aus langer Erfahrung weiß, wenn sie nicht ehrlich ist, dann geht es auch schnell nach hinten los. Und deswegen zögert sie und sagt, ja, momentan ist es friedlich, aber das kann auch schnell umschwenken. Und das war aber eine Antwort, glaube ich, mit der Jinal auch sehr gut leben konnte. Und man darf ja aber nicht vergessen, dass er eben auch vorher ja erzählt hat, warum sie eigentlich diese, ich sag jetzt mal, Schnitzeljagd überhaupt veranlasst haben. Denn wir haben jetzt so ein bisschen Background-Info auch bekommen. Es ist wohl so gewesen, dass Starfleet, beziehungsweise die Föderation, also nicht Starfleet, es ist so gewesen, dass die Föderation 6 Wissenschaftler zusammengebracht hat, auch von verschiedenen Welten, und ihn und Velek und mehr wird er nicht verraten, also fragt mich erst nicht, so nach dem Motto. Und sie sollten eben den Clou quasi, der da, oder das, was sie da, also die Technik sollten sie ja quasi untersuchen.
Genau, finden und nutzbar machen.
Genau, finden und nutzbar machen. Und dann ist es wohl so gewesen, dass sie, als sie das dann gefunden hatten, sie untereinander auch nicht einig werden konnten und dass ein Wissenschaftler die Technik dann ausprobiert hat und wohl qualvoll gestorben ist. Und daraufhin die anderen beschlossen haben, dass das viel zu gefährlich ist und wenn es in falsche Hände fallen könnte. Und deswegen haben sie es eben versteckt, haben diese Schnitzeljagd organisiert, diese Clues überall hinterlassen, inklusive der Rätsel, und haben dann aber auch alles Wissen, alle Informationen über sich, aber auch über diese Technik und alles, was damit zusammenhängt, aus sämtlichen Datenbanken
gelöscht.
Genau. Ja. Und dann sage ich mir, okay, Moment mal, also ich habe
Fragen. Der Hintergrund dazu ist ja auch noch, das war zu einer Zeit, als der Dominion-Krieg getobt hat. Und er sagt ja auch, everyone saw an enemy in everyone else. And we knew that the technology could be used for great destruction. Protecting it became the focus of our lives. Nothing was more important. Und wenn man bedenkt, was halt so Section 31 im Dominion-Krieg gemacht hat und sie kein Problem mit Genozid hatten, nämlich so, zum Glück haben die Finger nicht da dran gehabt.
Ja, ja. Wobei ja Kovic, von dem wir ja ausgehen, dass er zu Section 31 gehört, ja auch sagt, das ist das bestgehütetste Geheimnis seit Hunderten von Jahren. Also ja, vielleicht hatten wir Glück, dass Section 31 da anderweitig beschäftigt war. Nichtsdestotrotz, aber ist es ja immer noch etwas, was offensichtlich wichtig ist, weil sonst hätte er ja diese Mission jetzt in dieser Zeit nicht ausgelöst. Nichtsdestotrotz, es ist total verständlich aus dieser... Also aus dieser Perspektive heraus, warum die Wissenschaftler das als so hoch riskant sehen. Und ich habe jetzt aber Fragen. Und zwar zum einen, die eine Frage, die ich habe, ist, ja, das mag ehrenwert sein und alles, aber warum, das hat ja dann auch Burnham gefragt, warum habt ihr denn nicht einfach alles komplett verschwinden lassen? Warum, also wenn es so gefährlich ist, dann löscht es doch einfach oder zerstört es oder was auch immer. Aber das konnten sie nicht über sich bringen. Also ich glaube, da sind sie vielleicht auch zu sehr Wissenschaftler, um einfach sowas zu zerstören. Und sie meinten, sie haben die Hoffnung, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo eben alle im Frieden leben und wo die Leute verantwortlich damit umgehen können. Und sie hoffen, diese Zeit ist jetzt. Ja, also sie hoffen, dass der Glaube an das Gute in jeder Spezies, dass das ist, was dominiert. Aber sie können es halt, ja, also sie können es halt nicht beschwören. Und ich bin der Meinung, dass die Zeit, in der Burnham jetzt lebt, nicht die Zeit ist. Ich denke, sie werden am Ende diese Technik
zerstören.
Ja, entweder zerstören oder aber verstecken oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass die, also
oder
quasi,
sie schicken sie mit Zora nochmal in die Zukunft.
Ja, oder sie, ja, also ich meine, wir haben ja auch immer noch die große Frage und ich hoffe, das wird aufgelöst. Wenn das nicht aufgelöst wird, da werde ich wirklich böse. Wir haben ja immer auch noch den,
Der Kalypse genau. Short Track wird nicht aufgelöst. Das, genau. Das haben sie irgendwo schon mal gesagt.
Nein.
So, da haben wir uns ein bisschen vergaloppiert.
Ach, schade, weil das, ich meine, ja gut, okay, na gut. Naja, aber.
Also zumindest halt nicht komplett sauber, weil wir haben halt inzwischen die Discovery A und Programmable Matter, was da alles noch nicht drin war. Also es wird nicht ohne bisschen Kanonbruch aufgelöst, zumindest.
Also ich werde zumindest, ich hoffe, also ich gehe davon aus, dass wir am Ende dieser Staffel entweder treffen wir die Progenitors oder zumindest eine Variante der Progenitors in, vielleicht auch in Holoform oder so, die sagen, okay, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt mit der Technik nicht umgehen, dann gibt sie uns zurück, so nach dem Motto, wir zerstören sie oder was auch immer, oder sie zerstören sie selber. Also eins von beiden wird es sein. Ich glaube nicht, dass das am Ende dann ein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding wird. Nichtsdestotrotz, ja, fand ich aber, was ich interessant fand, war, dass diese ganze Geschichte nicht von der Föderation oder von Starfleet ins Leben gerufen worden ist, sondern dass es auf dem Wissenschaftlern selbst basiert ist, dass die Wissenschaftler einfach für sich beschlossen haben, okay, und jetzt machen wir das einfach so. Da ist keine größere Autorität dahinter oder irgendwie eine geschlossene Planetenkoalition oder sonst irgendwas, sondern nee, das waren einfach nur diese Wissenschaftler. Und das fand ich krass. Das hätte ich nicht erwartet.
Naja, sie haben ja gesehen, wie
ich verstehe,
primitiv.
Warum? Aber diese Auflösung hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, da steckt vielleicht die Föderation dahinter oder eine Splittergruppe in der Föderation oder was auch immer. Weißt du, was ich meine?
Naja,
oder eine Splittergruppe unter den Romulanern oder wie auch immer.
Ja, also früher hätten wir das vielleicht so bekommen, weil ja früher auch, also pre-DS9 war die Föderation ja an vielen Stellen nahezu unfehlbar. Sie war ja das Ideal.
Ja.
Und dieser Lack hat ja recht so ein paar, der Lack ist ja in DS9 so richtig und später dann in Voyager, ja, wenn wir uns an die Equinox erinnern, ja noch viel mehr abgekommen. Und von dem her passt das in eine, ja, das sieht zwar äußerlich, sieht das alles top aus, aber nur weil es jetzt gerade schön und alles und toll ist, muss das nicht ewig so bleiben. Und ich meine, guck dir an, wie war es in den 90ern und Anfang der 2000er. Da war für uns in Europa, ja, Krieg war, gut, in den 90ern jetzt nicht so weit weg mit Jugoslawien, aber das waren halt kleine lokale Dinge, nichts von irgendwie jetzt großen globalen Konsequenzen. Jetzt haben wir die Scheiße wieder vor der Haustür. Und das sind alles so Sachen, also vielleicht interpretiere ich da auch gerade ein bisschen viel rein, aber es passt halt so schön. Hm.
Ja, also das war die Story um den Hinweis und das Puzzlestück und so weiter, die es hier quasi beendet und aufgelöst. Dann haben wir, das Ganze endet dann am Ende natürlich noch damit, dass Gott sei Dank wir unseren Kröber wieder zurückbekommen und Rinal dann eben, was weiß ich, wie in Star Wars, er löst sich quasi Rauch auf, sinngemäß. Und der Symbiont, der kann ja dann da in seinen Pool rein und kann dann irgendwie wegschwimmen, was er ja auch macht. Und da ist meine Frage an dich, hättest du den Symbionten, also den Trisymbiont, noch irgendwie genauer sehen wollen. Also vielleicht auch mit dem CGI von heute, denn wir sehen ja dann nur irgendwie so kaulquappenmäßig irgendwas wegschwimmen.
Ja, nee, aber das ist ja quasi Continuity
Ende, ja.
An der Stelle und das passt auch, weil man hat ja gesehen, die Wirtin in dem Fall war ja auch schon sehr alt und da hat man von dem, das passt und jetzt kann der Symbiont da lustig in den Höhlen rumschwimmen. Also das war, fand ich, sehr passend, dass sie nicht dann noch, ja und hier, und das ist der neue Wirt, irgendwie präsentiert haben. Sondern das ist halt
ja,
schön,
okay.
Schön
und ich meine,
fertig.
Das bedeutet halt auch das Ende, klar, des Trill-Wirtes. Aber ich hoffe, weil ich fand, ja, sie war alt und sie hat ja auch selber gesagt, sie ist müde. Aber sie wirkte jetzt, fand ich, nicht so, als ob sie gleich morgen umkippt. Also ich hoffe, sie hat noch ein bisschen zu leben ohne den Symbiont, aber wahrscheinlich eher nicht.
Eher naja. Nicht, aber, ja. Aber es wirkte wie ein langes und erfülltes Leben.
Ja, ja. Dann hätte ich mir gerne noch eine kleine Auflösung gewünscht und beziehungsweise wir haben eine kleine Auflösung bekommen. Am Anfang, bevor diese ganze Geschichte losgeht und sie dann eben von diesem Ritual sprechen und meinten, ja, also das können halt nur so so und so Leute und auch Leute, die noch nicht vorher irgendwie mit einem Symbionten zusammen waren, bla bla. Und dann sagt ja Kalber, ja, also ich kann das übernehmen, also und kann quasi meinen Körper zur Verfügung stellen. Und dann wurde er aber gewarnt und meinte, ja, aber es ist eine emotional sehr, sehr überwältigende Erfahrung. Und dann meinte Kalber nur, emotional überwältigende Erfahrungen, that's my jam. Also nach dem Motto, das kann ich. Na. Das da kenne ich mich mit aus. Und da dachte ich so, ach, das fand ich ehrlich gesagt witzig. Und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über diese emotional überwältigende Erfahrung gewusst. Also ich hatte ja jetzt gedacht, dass wir zum Beispiel vielleicht auch innerliche Flashbacks von Kulber bekommen, von irgendwelchen Traumasituationen oder so. Also dass es das vielleicht ist, was so emotional überwältigend ist, weil er teilt ja dann im Grunde sein Bewusstsein, aber auch seine Gefühle eben mit diesem Host oder den verschiedenen Hosts. Aber ganz am Ende gibt's ja dann noch ein Gespräch zwischen Kulber und Burnham. Da habe ich übrigens auch das Gefühl, dass beide so ein bisschen, also ja, sie treffen sich privat, weil sie Freunde sind, aber sie klopfen auch ein bisschen ab. Burnham als Captain redet einfach nochmal mit Kulber, mit ihrem Counselor an Bord, um einfach zu hören, wie geht's dir? Hast du es gut überstanden? Brauchst du Hilfe? Brauchst du vielleicht selbst einen Counselor, so nach dem Motto? Also um da einfach mal ein bisschen abzuklopfen, das ist die professionelle Ebene. Aber auf der freundschaftlichen Ebene sitzt sie halt auch da und sagt, und du kannst auch mit mir reden, ich habe ein offenes Ohr. Und die andere Seite, finde ich, aber ist genauso, weil Kulber auf der einen Seite erzählt dann auch einfach, was für ihn an dieser Erfahrung so emotional bewegend gewesen ist und gleichzeitig aber auch, glaube ich, hat er auch ein halbes Auge offen, weil der kann auch nicht aus seiner Haut, der ist immer irgendwie Counselor. Das haben wir ja auch gesehen beim letzten Mal, als er sozusagen Book ein bisschen gecounselt hat, ohne dass der das eigentlich wollte. Und das fand ich aber schön, dass da am Ende einfach nochmal Burnham und Kulber zusammengekommen sind, wirklich als Freunde und sich darüber unterhalten haben. Und da haben wir ja auch nochmal die Anknüpfung, dass eben Kulber auch von seiner Abuela spricht, also von seiner Oma, die ja ihr Haus gefüllt hat mit lauter religiösen Ikonen. Und das fand ich auch noch interessant, dass dieses Beispiel hier gebracht wurde, weil wir ja wissen, berühmt-berüchtigterweise ist ja das Star Trek-Universum laut Gene Roddenberry ohne Religion. Wir haben ja dann später natürlich gesehen, dass es nicht so ist. In DS9 hatten wir ja verschiedene Religionen, zum Beispiel ganz prominent die Bajorana auch und so weiter. Aber deswegen fand ich schön, dass sie hier das Beispiel eben genommen haben und dass er auch meinte, und da ging es nicht darum, ob sie irgendwie, also sie war nicht gläubig oder so und sie hat einfach ganz viele katholische und irgendwie buddhistische Heilige und was nicht alles. Damit wollte sie ausdrücken, man soll nicht auf alles eine Antwort erwarten. Also manchmal gibt's halt auch einfach keine Antwort. Und Burnham sagt ja dann auch in der Diskussion mit Kulber, weil er dann nämlich sagt, ja, und ich hatte ein anderes Bewusstsein in mir und das war da und ich war auch da. Wir waren beide gleichzeitig da und das andere war aber in dem Moment dominanter und ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Also wie können zwei Bewusstseine in einem Körper nebeneinander so existieren? Das ist mir völlig fremd und das kann ich mir nicht erklären. Und dann meinte ja Burnham, ja, und mit der Technologie, die wir heute haben und der Wissenschaft, die wir heute haben, können wir das einfach auch noch nicht erklären. Aber das bedeutet nicht, dass wir in der Zukunft das vielleicht nicht doch irgendwann mal erklären können und nicht vielleicht doch irgendwann mal eine Antwort auf genau diese Frage haben. Und da dachte ich mir so, kombiniert mit eben der Weisheit von Kulber, der sagt, man soll nicht auf alles eine Antwort erwarten. Ist das vielleicht tatsächlich ein Foreshadowing auf das Finale schon? Also eben dieses, man kann mit der heutigen Technik eben nicht verstehen, wie was funktioniert, aber vielleicht kann man es in der Zukunft. Und vielleicht ist das auch die Lösung, die wir am Ende dann bekommen mit der Technik der Progenitoren, dass sie dann vielleicht einfach sagen, okay, noch ist die Zivilisation oder sind die Lebewesen nicht bereit für so eine Technologie. Aber das bedeutet nicht, dass in der Zukunft nicht vielleicht irgendwann mal sie bereit sein werden. Ja. Also vielleicht ist das hier ein Foreshadowing schon darauf.
Durchaus möglich.
Ja, also so habe ich das gelesen. Ja, und deswegen, genau, ja. Also emotional überwältigend.
Was wir an dieser Stelle jetzt kurz auch noch abhandeln können, weil es halt örtlich dazu passt, ist die Handlung zwischen Adira und Gray, weil da findet ja auch sehr viel in dieser Höhle statt. Also beide sind sehr, sehr nervös, weil sie sich das erste Mal seit, was waren es, 6 Monaten?
Ja, ich glaube sogar noch länger, ja.
Genau, wieder in echt sehen und nicht nur durch Holokommunikatoren. Und Adira ist extrem nervös deswegen und Stamets ist so ein bisschen
abgelenkt
durch seine Arbeit, aber dann kommt ja Reno vorbei und
ja, Tante Reno, oh, ich liebe sie so sehr, ich habe mich so gefreut
und so, ja, Beziehungen haben immer eine Halbwertszeit und manche sind halt für länger, manche sind halt für kürzer und das ist normal, macht er dann.
Aber das sagt sie Adira ja nicht so, sondern Adira spricht sie ja Mut zu, weil Adira,
das hat sie
genau, sondern das sagt sie nämlich erst hinterher, also ja. Sie hat dann das Gespräch mit Adira sagt, ja, super nervös und so, und dann sagt ja Reno, ja Mensch, komm, sei einfach nur du selber und dann wird es schon,
ja,
und
Greg
sei positiv.
Nicht anders.
Richtig, genau. Und dann hinterher geht sie ja aber zu Stamets, weil der ist ja quasi Papa und sagt, hier Papa, hast du das gehört? Und der so, und er ist dann völlig in seine Technik, irgendwie in die Wissenschaft über die progenitorischen Daten und so vertieft. Und sie meinte, hallo, ich rede gerade über Adira. Und er so, was, wieso? Und dann legt ja eben Reno ihm nahe.
Sie nennt ja auch noch Space
Erfahrung,
Dad.
Genau, aus ihrer Erfahrung heraus klang das sehr nach, wir trennen uns wahrscheinlich, also was? Moment, was? Also an dem ist es völlig vorbeigegangen. Und ganz ehrlich, ich habe da nur gesessen und habe ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir dachte, ach Stamets, wir lieben dich, aber ohne Culber wärst du echt aufgeschmissen.
Ja.
Also du brauchst einfach einen Counselor in dieser, der muss einfach, glaube ich, immer ständig die Familie komplett durchcounseln, durch alles.
Ja.
Das ist, ach ja, Mensch. Aber das fand ich gut und ich fand auch Renos Einstellung gut, denn die hat ja schon einfach auch ein bisschen Erfahrung hinter sich. Wir wissen ja auch, dass sie verheiratet war und ihre Frau verloren hat und so weiter. Und die hat einfach, ja, einen ganzen Berg an Lebenserfahrung und kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und das fand ich gut, dass wir das so bekommen haben aus ihrer Perspektive. Und was ich aber auch richtig gut fand, war, dass sie eben Adira nicht bestätigt hat, sondern einfach nur gesagt hat, Mensch, ich will hier gar nicht unken oder dich irgendwie in eine Richtung mit meiner Interpretation drücken, sondern sei einfach du selber. Und das schließt aber auch an das, was Adira in der letzten Folge gesagt hat. Da hieß es irgendwie, ich bin eigentlich ganz froh, jetzt ich selber zu sein und ich fange an, mich zu entdecken und mich als Individuum zu entdecken und fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl hier auf der Discovery und mit allem, was ich mache und tue und habe deswegen ein schlechtes Gewissen gegenüber Gray. Und stellt sich raus, jetzt, als die beiden sich wieder treffen, geht Gray genauso, weil der sagt ja auch, er fühlt sich total wohl da in seiner Ausbildung zum Wächter und ihm geht's super. Ja.
Und letztendlich, als sie dann halt einen Moment haben, um das Ganze halt mal durchzusprechen, stellt sich halt raus so, ja, also irgendwie Beziehung, lass uns einfach beste Freunde sein. Was halt auch sehr, sehr erwachsen ist, was halt auch die wenigsten Beziehungen halt, also zumindest wenn ich mir so angucke, was so in meinem Freundeskreis passiert ist, wenn die Beziehungen auseinandergehen, hat man danach in der Regel nie mehr Kontakt.
Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber zumindest auch für das Alter, das Gray und Adira haben, wobei gut, Symbiont und so, aber für das Alter, das die beiden haben, finde ich, verhalten die sich wirklich sehr reif. Also es ist eine sehr reife Umgehensweise mit Beziehung an sich. Und natürlich ist es nicht schön, wenn man sich trennt, klar. Das sagen ja auch beide, dass es traurig ist. Aber gleichzeitig eben, genau, sind sie halt ja eigentlich Freunde und möchten es nicht verlieren. Und das fand ich sehr, sehr gut gehandhabt. Und das ist auch für Star Trek nicht immer selbstverständlich. Also auch in Star Trek haben wir ja schon Dramen gesehen ohne Ende, ja. Ich meine, die ganze TNG-Ära war voller Dramen mit Beziehungen. Ob das jetzt ein Forge war oder ein Deanna Troi zwischen Worf und Riker und whatever, also ist ja. Also wir hatten so einiges. Und deswegen hat mir sehr gut gefallen, wie das gehandhabt wurde und vor allen Dingen, dass es hier auch einem jungen Pärchen an die Hand gegeben wurde.
Ja.
Und es war für mich auch tatsächlich ein Schlusspunkt von einer Art Entwicklung der Charaktere, weil das war ja tatsächlich was, also die beiden fand ich zwar süß zusammen, aber ich hatte am Anfang gerade auch bei der Beziehung so ein bisschen das Gefühl, dass die Schreiber nicht so richtig wussten, wo sie mit diesem Paar hinwollen. Und ich finde, das kann man jetzt rückwirkend eigentlich ganz gut erklären mit der Tatsache, dass sie mehr oder minder aufeinander
zurückgeworfen. Sie selber auch nicht wussten, wo sie hinwollten.
Erstens das und sie waren ja aber auch so in so einer Art Zwangsgemeinschaft. Also erst in dem Moment, in dem sie sich getrennt haben, indem sie wieder Individuen waren oder werden konnten und nicht eben dieses physische und psychische Enge miteinander verknüpft sein hatten, weil das war ja ein Muss, sie konnten ja da gar nicht raus aus dieser Symbiose sozusagen. Erst ab dem Zeitpunkt, wo sie wieder sie selber waren, konnten sie auch individuell einfach Entwicklungen durchmachen. Und deswegen finde ich, ist das hier so ein Schlusspunkt und ein Resultat aus einer Entwicklung, die wir über die Staffel jetzt hinweg gesehen haben. Und darin, finde ich, ist Discovery immer sehr stark, dass sie es ganz gut schaffen, einfach einen Bogen zu spannen und eine Entwicklung zu zeigen. Ja.
Machen wir mit unserer neuen Nummer 1 weiter, mit Commander Rainbow.
Stimmt, der ist ja gar nicht mehr Captain. Ich glaube, ich habe in unserem Dokument noch Captain geschrieben, ja?
Nee, ja. Da steht nur Rainer.
Nur Rainer, okay.
Und ja, er tritt seinen Posten an und kriegt halt vom Captain verordnet, ja, One-on-Ones mit jedem aus der Crew. Viel Spaß beim Kennenlernen. Ich bin dann mal weg.
Ja, was ich noch süß fand, war, als er am Anfang Burnham begegnet und er versucht ja noch so einen Scherz zu machen, so nach dem Motto, oh, nettes Quartier, meins war ein bisschen größer. Oder beziehungsweise mein jetziges ist kleiner. Oder was hat er gesagt? Irgendwie so um den Dreh rum. Und dann meinte er so, liegt wahrscheinlich daran, dass ich früher ihren Posten hatte. Und sie guckt ihn nur an und er so, das sollte ein Scherz sein. Also, ja, auf dem Weg sozusagen liegen geblieben, dieser Scherz. Und ich fand ihn aber witzig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja,
habe aber gleichzeitig gedacht, oh mein Gott, bitte, lieber Rainer, ich mag dich, aber bitte tu mir jetzt den Gefallen und ordne dich unter, weil sonst geht es richtig schief.
Und ja, Tilly wird dann so eher sein Liaison de facto, um das halt durchzuziehen. Und ja, Rainer hat eine sehr eigenwillige Art, die Leute kennenzulernen. Er gibt nämlich jedem 20 Worte.
Und sie sollen was über sich berichten, was er nicht einfach in der Akte nachlesen kann.
Na.
Also, was, sag mir was zu dir, was keiner weiß, in 20 Worten. Punkt. Und ja, und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand, das war ein wunderbarer Kniff der Writer, denn
so kannst du in 5 Minuten die halbe Crew durchnudeln.
Zum einen das. Du kannst also Dinge erfahren über Crewmember, die du schon kennst, aber einfach nicht gut genug kennst. Du kannst neue Dinge Crewmembern mitgeben, die du kennst und von denen du dachtest, du kennst schon alles. Du kannst einfach auch mal ganz neue Crewmember mit in den Mix reinschmeißen. Und gleichzeitig finde ich, ist es hochironisch, weil auf einer Metaebene das auch funktioniert. Denn was wir ja Star Trek immer vorwerfen, den Writern, ist ja, ja, das bleibt nur so oberflächlich. Wir kriegen irgendwie so nur 1-2 Charaktereigenschaften pro Charakter und dann ist er schon wieder weg oder tot oder hat irgendwie ein super Trauma und am nächsten Mal ist alles wieder gut. Also oft haben wir ja Star Trek vorgeworfen, ich finde auch gerade in der TNG-Ära, dass doch Charaktere recht oberflächlich bleiben. Und genau das ist ja das, was hier gemacht wird. Da wird quasi absichtlich so ein Charakter oberflächlich behandelt. Und ja, und da nimmt sich Star Trek und die Writer selber auf den Arm. Und das finde ich natürlich immer großartig.
Ja, aber Oberflächlichkeit in dem Moment bekommen die Charaktere aber auf einmal eine Tiefe.
Ja, aber ist das nicht großartig? Ich liebe sowas, wenn Star Trek gut gemacht ist. Das ist für mich wirklich sehr, sehr, hat sehr gut funktioniert in dieser Folge. Und ja, was haben wir denn so alles erfahren?
Also Reese ist so der komplette Shiphead. Der liebt halt einfach die OG Constitution.
Ja, Klaus. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, wenn der die Enterprise irgendwann mal sieht, dann rastet der aus.
Klammer auf, wir kriegen sie ja, Klammer zu.
Ja, ja, genau.
Dann wir wissen, wie Saurianer sich fortpflanzen.
Ja, das fand ich spannend. Also Saurianer sind wohl asexuell und haben, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Familienkonzept oder Community-Konzept. Denn bei ihnen ist es so, dass quasi die Gesamtgesellschaft die geschlüpften Gelege, also die Eier, die Saurianer legen, aufzieht. Das heißt, es ist nicht individuell, so wie wir das von uns jetzt kennen, dass es eben eine Mutter, ein Vater oder mehrere Väter oder mehrere Mütter oder was gibt, sondern da ist es die Gemeinschaft, die Kinder oder Nachkommen eben aufzieht. Und es ist sozusagen auch die Verpflichtung dann des Einzelnen, auch für Nachwuchs zu sorgen. So habe ich es verstanden. Und Linus sagt, er hat bereits 3-mal gelegt. Und ich dachte so, okay, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ich hatte den irgendwie so völlig als ewigen Single irgendwie bei mir gedanklich verbucht oder so. Aber der hat plötzlich so wahnsinnig viel Tiefe dadurch bekommen. Ich dachte so, wow, okay.
Und Rainer hatte so den Gesicht, so, okay, das war jetzt TMI.
Ja, und ich meine, natürlich ist das eine Alien-Spezies und die gibt es so bei uns nicht. Aber dadurch alleine schon durch diese eine Geschichte, und wir haben ja dann noch mehr gekriegt, finde ich, haben wir eine wunderschöne Bandbreite bekommen und eine Diversität. Also es gibt nicht immer nur Männchen, Weibchen, heterosexuell oder so, sondern vielleicht gibt's dann auch mal sowas wie Linus, der dann eben sagt, okay, wir sind asexuell grundsätzlich und wir legen Eier und die werden dann aber von der Community aufgezogen. Und ich meine, es gibt bei uns ja auch das Sprichwort, dass man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Und hier ist das nur quasi buchstäblich dann übernommen worden. Also das fand ich super.
Ja. Genau, Doc Pollard berichtet davon, was das Schlimmste war, was sie jemals auf der Krankenstation gesehen hat, als irgendein, was ein Wurm, Parasit, whatever, halt die Synapsen von einem Beiner weggefressen hat.
Ja, also das war mir irgendwie, ja.
Der so, ja, thanks, very graphic.
Aber die ist natürlich auch, also wir wissen, sie ist zynisch, wir wissen, sie ist super trocken, aber wie sie das so rübergebracht hat, wie sie das erzählt hat, also ganz ehrlich, ich dachte, Reno wäre die mit dem trockensten Humor auf dem Schiff. Nee, Pollard nimmt sich da nichts, also ich glaube, die übertrifft auch Reno.
Ja. Dann hatten wir Lieutenant Commander Usher, Bajoranerin, ist unschlagbar in Tonga, dieses Ferengi-Spiel, was auch Dex so gerne gespielt hat und ihre Spitznamen.
Und fast auch immer gewonnen hat, genau.
Genau, und ihre Spitznamen sind Full Monopoly und Bluffmaster.
Geil, oder? Ich liebe es. Und es passt auch so schön, dass es eine Bajoranerin ist, weil ich glaube, Bajoraner, auch wenn sie eine junge Generation ist, ich weiß nicht, ob sie den Krieg noch erlebt hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber, also die haben ja dann sozusagen da auch ein Werkzeug draus gemacht,
Die Frage ist, war die OG-Discovery oder ist das jetzt erst dazugekommen?
Ja,
weil natürlich. OG-Discovery kann sie nicht sein, weil das war ja Cardassian Occupation zu der Zeit.
Ja, ja. Ja, cool, aber auf jeden Fall, das fand ich cool. Also ich bin unschlagbar in Tonga, okay.
Dann Lieutenant Gallo liebt halt so Auto-Drag-Races.
Also Autorennen, genau, und die Story kann sie gar nicht zu Ende erzählen, weil sie dann unterbrochen wird. Aber ich finde auch cool, dass hier eine Frau als Rennfahrerin auch dargestellt wird. Also nicht so klassisch männliches Hobby oder so, sondern ja, geil. Fand ich super.
Genau, wir bekommen mit, dass Lieutenant Commander Nielsen auf die Voyager J versetzt wurde, wo ich mal denke, so musste das so nebenher, hätte man das nicht irgendwie schöner verpacken können, dass es irgendwie in der ersten Folge, ich meine, auch wenn die Schauspielerin nicht da ist, aber dass es zumindest irgendwie erwähnt wird, so ja, jetzt haben wir die nicht mehr, weil die ist da und dahin gegangen, weil sie da irgendwie die coole Mission irgendwas hat. Wäre vielleicht in Folge 1 besser gewesen, aber naja.
Aber kleinen Nebenfunfact gab es dazu noch.
Genau, deswegen hat Lieutenant Christopher jetzt einen Tribble, der aber sterilisiert ist, also keine Gefahr.
Ja, das Witzige ist, also offensichtlich hat Lieutenant Commander Season einen Tribble als Haustier gehabt, was glaube ich verboten ist, weshalb, also trotz Sterilisation verboten ist, weshalb ja dann auch Tilly meinte so, ja, und lustigerweise hat sich damit auch aufgelöst, dass das Vieh, das wir in der ersten Folge gesehen haben, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, da krochen so zwei Dinge, so der eine an der Wand hoch und das andere irgendwie so über den Boden, und als ich das gesehen habe, weil da liefen nämlich, Burnham lief über den Flur und da war dann so ein Ding und ich dachte, oh, das sieht aus wie ein Triple, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Triple ist, bestimmt irgendwas anderes. Und es wurde dann auch nicht mehr irgendwie erwähnt, und dann dachte ich, na gut, dann war das was anderes. Und jetzt wird aber aufgelöst, nee, offensichtlich war das wirklich ein Triple und wahrscheinlich war es nämlich der Haustier-Triple von Christopher, der einfach abgehauen ist. Und dann dachte ich, geil, ich liebe es. Ja, und Stamets kommt ja dann auch noch mal kurz vor. Der erzählt nichts Neues über sich, sondern der ist einfach nur super begeistert, dass er es geschafft hat.
Nee, kommt er rein und
Progenitor-Technik.
Genau, hier ist Mission Critical. Du darfst so viele Worte benutzen, wie du willst.
Ja, genau. Ja, und dann erzählt er eben, dass er eben diese Daten geknackt hat. Und da muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, das, was er uns da erzählt, was er denn geknackt hat, war doch nichts Neues. Das wussten wir doch schon. Wir wussten doch, dass die Progenitor eben eine Technologie entwickelt haben, mit der sie Lebensformen erschaffen können. Und gut, was wir nicht wussten war, das war die Vermutung, die halt Stamets hatte, dass eben auch tote Materie wieder zum Leben erweckt werden kann. Das war jetzt ein extra Clou. Aber dass sie wirklich so einen hohen technologischen Standard haben, dass sie einfach auch ganze humanoide Rassen eben ins Leben haben rufen können. Das wussten wir doch. Wir wissen doch, dass alle humanoiden Rassen im Universum, zumindest da, also die man jetzt kennt, von denen geschaffen worden sind und von ihnen abstammen.
Ja,
und deswegen weiß ich nicht, warum Stamets da so, ja.
Nee, wir wussten es nicht in dem Detail. Also ich meine, wir wussten, dass halt in der genetischen Ursuppe Zeug verteilt wurde. Aber das ist halt wirklich so, oh, hier ist Technologie, mit der du noch viel mehr machen kannst. Das war nicht, also dass sie very advanced waren, das war bekannt, aber nicht so im Detail. Und das war natürlich auch so ein Punkt, okay, für die Leute, die den ganzen Hintergrund nicht kennen, müssen wir nochmal irgendwo unterbringen, worum es hier eigentlich geht.
Ja. Wobei das, was er dann auch Stamets beschrieben hat, finde ich schon sehr, sehr stark nach dem, nach der Genesis,
Genesis Maschine ohne Protomaterie.
Klang. Ja, genau. Also, weil, wenn wir uns an Star Trek 2 und 3 erinnern, da ist, also das Genesis Device ist ja auch eben, oder diese kleine Rakete oder was. Ja. Es war ja genau so, dass eben aus, ja, nicht toter Masse, aber doch zumindest nicht lebensgeeigneter Masse, einfach Leben geschaffen wird. Also da haben wir auch die Regeneration von Planeten und so, das haben wir auch gesehen. Und das haben wir nicht nur in Star Trek 2 und 3 gesehen, wo es ursprünglich herkommt, sondern auch zum Beispiel in Lower Decks Finale von Staffel 4, Old Friends, New Planets, 4.10, wo ja auch ein Planet im Grunde dann ja neu erschaffen wird.
Ja, oder komplettes Sonnensystem ja sogar.
Ja.
Als es dann halt aus dem Mission Critical Zeug rausgeht, wird er halt von Rain halt auch so, ja, hier deine 20 Wörter sind jetzt voll husch husch.
Ja.
Und dann.
Ja, und Reno taucht ja auch einmal auf und sagt, das letzte Mal gab's Chips, so ganz trocken. Und das ist eine Referenz auf 305 Die Trying, wo es tatsächlich Chips gab, nämlich so eine Art, ach, wie heißen die dreieckigen Dinger Tortillas. Genau. Also so, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich dachte so, okay, ja. Aber du wolltest zurückkommen auf Stamets, weil Tilly dann nämlich ein bisschen sauer wird.
Genau, so Tilly ist dann so. Ey, ich habe den Typen schon lange nicht mehr so motiviert und so happy gesehen und du schmeißt ihn jetzt so raus. Mhm. Und dann benutzen sie ja ihre 20 Worte, um ihn die Leviten zu lesen. Sie kann nur leider den Satz nicht vervollständigen.
Naja, es endet natürlich genau bei dem Wort, das sie ihn bezeichnen möchte. Und es endet genauso, dass wir alle wissen, dass sie eigentlich Arschloch sagen wollte.
Ja.
Aber was ich ganz gut finde, ist, wir bekommen hier mehrere Dinge mit dieser Szene. Also zum einen, Rainer benimmt sich ja auch ein bisschen, also wir wissen, dass er unhöflich ist, aber sie hat ja dann auch zwischendurch zu ihm gesagt, can I speak freely? Also kann ich quasi, also wie sagt man auf Deutsch, kann ich frei sprechen?
Genau.
Also kann ich sagen, was ich denke? Und dann sagt er, nein. Und ich dachte so, what the fuck? Also bitte, da erwartet man doch ein Ja, natürlich. Also nein. So, okay. Und dann sagt sie, mir egal, ich sag jetzt trotzdem, was ich denke. Und dann liest sie ihm die Leviten. Und zum einen, finde ich, haben wir hier zwar eine Tilly, die sich aufregt, aber wir haben doch eine deutlich erwachsenere Tilly als die Tilly, die wir vor der Academy hatten. Ich finde schon, dass sie an der Academy einen sehr starken Reifungsprozess durchlaufen ist. Also zumindest fühlt sie sich für mich viel selbstbewusster, viel selbstständiger an. Sie nimmt auch mal das Hefter in die Hand. Das hatten wir zwar auch schon vor der Academy, aber jetzt ist sie einfach viel ruhiger und viel souveräner in ihrem Auftreten.
Ja, sie ist und selbstsicher. Und das ist ja
genau
was, was halt in Tilly in der ersten und zweiten Staffel halt nicht, weil ich habe neulich ich glaube, es war die 109 von Discovery, die erste Folge, wo sie Mirror Universe sind, wo dann Captain Kitty das erste Mal ausgepackt wird. Da war Tilly ja noch so komplett unsicher und wirklich. Aber ich finde es schön. Können wir bitte mehr so Fluch-Szenen von Mary Wiseman haben?
Ja. Also auf jeden Fall war ich sehr glücklich mit dieser erwachseneren Version. Und wir hatten nicht nur eine erwachsenere Version von Tilly, wir hatten auch Lehrerin Tilly. Weil das ist doch wirklich, also wenn ein Lehrer nicht einem Schüler die Leviten lesen kann, ja, dann weiß ich auch nicht was. Also man hat so ein bisschen das pädagogisch Wertvolle hier drin, hat man auch gesehen. Sie kann das irgendwie nicht abschütteln. Also sie hat jetzt einfach, glaube ich, so das so verinnerlicht, so diesen Lehrerjob an der Academy und hat das damit rübergenommen, weil sie ja auch Rainer einfach konfrontiert mit seiner Angst beziehungsweise seiner Motivation, warum er das macht. Er benimmt sich ja eben so, weil er Distanz schaffen will. Und das gibt er ja später dann auch zu im Gespräch an der Bar, wo er sich ja zu ihr setzt und sich quasi entschuldigt. Und sie ja dann sagt, okay, du kannst Leute analysieren, aber das bedeutet nicht, dass du sie kennst. Und hier geht es darum, einfach auf einer privaten Ebene den Leuten einfach näher zu kommen. Und er meinte, ja, aber wenn ich mich auf einer privaten Ebene auf Leute einlasse, dann mache ich mich verletzlich. Ja, ich verstehe, woher das kommt. Aber was ich hier auch gut finde, ist
halt ein Wartime-Captain. Das merkt
ja,
man an
was
der Stelle.
Genau, und was ich aber gut finde hier ist auch, dass er das zugibt. Also wir haben ja bisher immer nur so diese steinharten, also der geht ja so ein bisschen so in die Ecke Admiral, diese steinharten Admirals, die dann irgendwie ganz stur bleiben und sich nicht irgendwie verbessern wollen und sich nicht irgendwie ja ändern können oder so. Und ja, der ist nach außen hin, hat eine harte Schale und ist super grumpy, aber innerlich weiß er, dass er Mist gebaut hat und versucht es dann auch zu korrigieren und das spricht ja eigentlich nur für ihn. Ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war eine gute Tilly und ein guter Rainer. Und kleiner Fun Fact, als sie dann am Ende in der Bar sitzen, schenkt sich ja Tilly ein Glas Slacko Cola ein. Und die kennen wir ja von Ferengi quasi.
Also, Ferengi nah. Genau, DS9 und Lower Decks.
Genau, ganz super. Also es ist natürlich giftgrün und leuchtet, glaube ich, so ein bisschen auch. Also es ist, ja. Aber das fand ich noch einen kleinen süßen Neben-Fun-Fact. Und ich habe mich aber auch gefragt, das ist nicht das erste Mal, dass wir hier den Ferengi an der Bar sehen. Und es ist natürlich sehr passend, dass der Ferengi die Bar bedient. Was ich aber irritierend finde und auch beim letzten Mal schon irritierend fand, ist, dass der eine Uniform trägt. Naja. Und da habe ich mich gefragt, macht er das dann in seiner Freizeit? Oder ist der Vollzeit-Bartender und trägt die Uniform, weil er auf diesem Schiff ist? Oder, also, warum gehört er zum Militärpersonal und ist Barmann? Das verstehe ich nicht.
Ich vermute mal, dass es, also ich glaube nicht, dass es ein eigener Posten ist. Hier, mach mal Bartending. Ich vermute einfach, dass es so ein, ja, ich habe.
Jeder übernimmt mal Schichten seiner Freizeit oder was?
Genau.
Also, okay.
Würde ich
ja
vermuten.
Na gut. Ja, also an und für sich war das, finde ich, eine schöne Geschichte. Wo ich noch ein bisschen geschmunzelt habe, war, als Rainer versucht hat, Erdensprichwörter irgendwie mit in das Gespräch reinzuschmeißen, weil er sich irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen anbiedern wollte, aber er wollte versuchen, halt so ein bisschen auf gleicher Ebene sich zu begegnen. Und auf Englisch war das I can walk in chew gum. Und auf Deutsch haben sie daraus dann gemacht in der Synchro, ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was zu dem Gespräch, wie sie das übersetzt haben, auch sehr gut passte. Aber da muss ich wirklich sagen, war eine tolle Synchro. Ich finde, da hat derjenige, der es synchronisiert hat, sich wirklich auch Gedanken gemacht. Gerade wenn es auch so um Idiome und Sprichwörter geht. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut gepasst. Und das haben sie übrigens auch gemacht in der Szene mit Culber. Weil da gibt's auch diese Geschichte, im Original sprechen sie doch darüber, dass er eine falsche Fährte gelegt hat.
Genau, von Red,
also
Herrings, aber,
Red Herring.
Aber die, genau, sind ja gar nicht rot.
Ja, ja, genau. Und dann meinte ich, ja, das ist ja der Punkt. Und so, verstehe ich nicht. Und dann habe ich überlegt, wie werden sie das denn jetzt ins Deutsche übersetzen? Weil den Begriff Red Herring gibt's halt im Deutschen nicht. Und da haben sie dann im Deutschen draus gemacht, ja, die haben halt Nebelkerzen geworfen. Und Nebelkerze, fand ich, war ein sehr, sehr gutes Bild anstatt des Red Herring, weil Nebelkerze ja genau das Gleiche bedeutet. Dass eben versucht wird, eine Botschaft vorzutäuschen, die nicht da ist, dann vernebelt man das quasi. Aber Nebelkerzen wirft man doch nicht, oder? Naja, egal. Nichtsdestotrotz fand ich das in dieser Woche tatsächlich sehr gute Synchro. Also da einmal nochmal Daumen hoch und ein Lob an die Synchronisation.
Ich gucke die Synchro ja nie.
Ich gucke sie nur an bestimmten Stellen. Und das waren die Stellen, wo ich extra auf Deutsch geswitcht bin, um das zu hören, wie sie es übersetzt haben. Und das Gleiche haben wir ja übrigens später dann auch nochmal von Saru, der ja dann irgendwie sagt, to rush a zealot is to risk goring. Was ja ein vulkanisches Sprichwort ist. Und auch sehr schön, weil wir kennen ja Zealots, also diese tigerartigen Wesen, weil ja Spock famously ein Haustier hatte, das ein Zealot war. Ja, his pet Zealot. Ach ja, na gut. Und er hat schon mal so ein Sprichwort fallen lassen, nämlich in Choose to Live. Da hieß es, it is difficult to ride two whale beasts with only one set of buttocks. Also offensichtlich hat er so folkloristische Aphorismen irgendwie in seinem Standardrepertoire. Und ich meine, hallo, ist super passend auf einen Botschafter, oder? Ich finde das großartig. Ja. Ich liebe sowas. Ja, gut. Das war dann also Tilly.
Last but not least.
Saru.
Saru und Tarina. Saru hat seinen ersten Tag als Botschafter in Federation HQ und ja, sein Büro ist wieder voller Pflanzen natürlich.
Und ich fand's total cool eingerichtet. Also das ist wirklich so nach dem Motto, wie hat er dieses Quartier möbliert? Und ich fand diese hängenden, also wie heißen die denn nochmal, wenn diese Pflanzenhänger, die haben ganz bestimmten Namen, mir fällt's jetzt gerade nicht ein, irgendwas mit, naja.
Ranken.
Also diese ich fand diese Pflanzentöpfe, die von der Decke hingen, die haben mir sehr gut gefallen mit diesem Lochmuster da so drinne. Es wirkte sehr organisch. Das finde ich immer so schön auch bei Saru, auch bei seinem alten Quartier, dass es alles sehr organisch wirkte.
Und Tarina bringt natürlich ein Willkommensgeschenk mit, und halt eine vulkanische Pflanze so als, ja, Willkommensgeschenk. Auch sehr vulkanisch irgendwie, oder?
Mhm. Ja, aber auch irgendwie schön. Also sie weiß dann auch, dass Pflanzen natürlich so etwas ist, was Saru zu wertschätzen weiß. Also da haben die beiden haben sich echt gut aufeinander eingespielt. Und ja, und dann besprechen sie natürlich auch, ja, dein erster Tag und das wird bestimmt schwierig für dich. Es ist bestimmt auch schwierig für dich, jetzt hier an die neue Situation zu gewöhnen. Und Saru meint ja dann auch, ja, vermisst auch die Discovery Crew, aber gleichzeitig ist er auch total aufgeregt und freut sich auf die neue Challenge und so weiter. Und dann kriegen wir ja auch eben diese Diskussion mit, wo er ja noch so vorher noch geunkt hat, oh, und ich habe eine sehr, sehr diskussionswürdige Position, die ich vertrete. Das ist, wer weiß, ob das so gut geht und so. Und dann sehen wir ja aber in dieser Diskussion, wo Tarina unter anderem auch mit am Tisch sitzt als Vertreterin von Neeva, dann sieht man ja, dass diese Diskussion eigentlich sehr gut läuft und alles am Ende sich in Wohlgefallen auflöst. Und da, und man sieht halt einfach eine Best Practice Version, also eine Best-Case-Version. Ja, es war die richtige Entscheidung, Saru in diesen Posten zu wählen und man sieht ja, dass er seine Aufgabe gut erfüllen kann. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war richtig schön. Und man sieht auch, dass die Föderation offensichtlich es jetzt auch wieder schafft, zumindest zum Großteil zurückzugehen zu eben auch Verhandlungen und nicht irgendwie sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sondern einfach miteinander redet und versucht, diesem Wege Dinge zu lösen. Also ja.
Aber Ressourcen gibt's auch noch nicht im Überfluss.
Ja, genau.
Das ist schön, und weil wenn man halt sich so an die Föderation der, wie sie in den 80ern und 90ern dargestellt wurde, war so, ja, was kostet die Welt? Ressourcen im Überfluss.
Ja. Was man hier übrigens sieht, man sieht ja einige Alien-Spezies auch, die da zusammen an diesem übrigens auch runden Tisch sitzen, auch sehr symbolisch. Und da auch ein großes Lob nochmal an die Make-up-Leute. Wir sehen unter anderem einen Selai, das ist diese Cobra-artige Spezies, die wir in TNG 1.7 Lonely Among Us das letzte Mal unter anderem gesehen haben. Und das war ein tolles Make-up. Also ich glaube, es war auch zum Großteil Make-up. Ich glaube, da war wenig CGI drauf, wenn vielleicht sogar auch gar keins. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das war super.
Ja, und Make-up können sie ja, das wissen wir ja.
Genau. Und ja, also das war cool. Und hier möchte ich noch erwähnen, das habe ich oben vergessen, wir haben ja auch nochmal den Usnulus gesehen. Das ist ja diese Spezies, die auch diese krasse, ja, diese Höhe, diese Vertiefung im Gesicht haben und so. Und das ist ja einer der, also eine Alien-Spezies, die auf der Brücke der Discovery dient. Und die hat nämlich im Zuge dieser Vorstellung von den verschiedenen Lieutenant Commanders und so jetzt endlich einen Namen bekommen. Wir wissen nämlich, dass der Usnulus, den wir das letzte Mal in Discovery 104, The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry gesehen haben, Lieutenant Araf heißt. Das wollte ich gerade noch nachreichen. Also apropos verschiedene Spezies. Ja, also das war cool, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Saru, ja, funktioniert also auf beruflicher Ebene funktioniert alles super.
Genau, auf privater Ebene nicht ganz so, denn er wird von dem politischen Berater, wahrscheinlich so eine Art Büroleiter oder so von Tarina.
Nein, aber das ist doch so, auch in den amerikanischen, wenn der Präsident gewählt wird oder so, es gibt doch immer einen Kampagnenchef, also der da zuständig ist, wie das
ja, die Chief of Staff, so. Büroleiter halt.
Ja, genau, so. Ja,
also im Deutschen wird man es als ehesten als Büroleiter.
Büroleiter klingt aber mehr so nach, tausche das Papier im Kopierer aus.
Ja, aber das ist halt letztendlich die deutsche, weil so diesen Stabschef, was ja die wortwörtliche Übersetzung wäre, ist es ja nicht. Also im deutschen Kontext, gerade Politikkontext, ist es mehr eigentlich eher so ein Büroleiter.
Aber der, apropos Sneaky, nimmt ja dann Saru zur Seite.
Ja, der ist very Romulan unterwegs.
Ja, aber ich meine, gut, die Romulaner, die Vulkanier leben jetzt auch schon seit einiger Zeit zusammen auf dem gemeinsamen Planeten, also bitte.
Na. Und er sagt halt so, ja, also die Verlobung, ich weiß, ihr wollt die bekannt geben, aber das ist, also politisch ist das aktuell eigentlich Selbstmord, wenn ihr das macht. Weil die vulkanischen Puristen werden durchdrehen dann.
Ja, und da hat er, wenn er jetzt also Tarinas Position auch betrachtet und ihr politisches Standing, hat er da auch völlig recht. Und in dem Moment werden wir auch wieder daran erinnert, dass Tarina nicht irgendeine Vulkanierin ist, sondern die ist de facto ja Chefpräsidentin von Neeva. Also die ist oberstes Oberhaupt dieses ganzen Planeten.
Und politisch ist dieser Planet auch immer noch sehr, sehr fragil offenbar.
Ja, und irgendwie, finde ich, hat man das aber vergessen über die Tatsache, also irgendwie war das nur so, Saru und Tarina, eine Vulkanierin und ein Kelpianer, aber da ist nicht nur eine Vulkanierin, da ist die Vulkanierin sozusagen. Also es wäre so, als wenn er die Queen heiraten würde in England oder so. Ich meine, die ist jetzt tot, aber du weißt, was ich meine. Und da fand ich gut, dass wir dann daran erinnert worden sind, dass, ah ja, stimmt richtig, die Mina hat ja diese krasse Position. Und ja, und dann hat ihr politischer Berater ja mehr oder minder versucht, die beiden gegeneinander auszuspielen, was ja dann schiefgegangen ist. Weil die beiden am Ende miteinander geredet haben, aber nicht, bevor Saru versucht hat,
einmal ins Fettnäpfchen.
Ja, genau.
Einmal also, Anlauf ins Fettnäpfchen zu spielen.
Er wollte sie ja nur schützen, aber offensichtlich, aber sie sagt ja dann auch ganz deutlich, und ich finde cool, dass Tyrion dann auch wirklich so ganz deutlich und sachlich ist und sagt, ich bin alt genug, ich weiß, was ich tue, und ich brauche keinen Kindergärtner, der mir die Hand hält. Ja, ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst. Ich kann das schon selbst ganz gut alleine. Und das fand ich eigentlich, also man kann da Saru, finde ich, irgendwie gar keinen richtigen Vorwurf machen, weil er wollte sie ja nur beschützen. Auf der anderen Seite muss er aber auch
die
lernen.
Die Art und
das,
Weise, wie er es rübergebracht
genau,
hat, war
und
der
er muss,
das Problem.
Genau, und er muss auch einfach lernen, wie man sowas halt kommuniziert und dann so einen Konflikt vielleicht auch richtig löst. Und das kriegen wir nämlich hier zu sehen. Das ist im Grunde der erste Streit, den die beiden haben und auch die erste Versöhnung. Und da gibt ja dann Saru in der Aussprache der beiden dann ja auch zu, dass er gar keine Erfahrung hat mit Beziehungen und erst recht nicht mit solchen Beziehungen. Das hat er ja auch gesagt, als sie den Heiratsantrag gemacht hat, dass er ja eben immer Angst hatte, sich näher zu binden, weil es ja nie eine Zukunft gab. Also es war immer klar, sie werden irgendwann sterben. Und dass es jetzt das erste Mal für ihn ist, dass er in so einer Beziehung ist, wo er auch eine Zukunft sieht. Und deswegen finde ich total verständlich, dass er auch sowas wie Konflikte und Konfliktlösungen so noch nicht kannte. Und das sind jetzt die ersten Erfahrungen, die er damit sammelt. Und Tyrina, die da offensichtlich ja schon mehr Erfahrung hat, sagt dann, ja, aber Konflikt gehört auch einfach zu einer guten Beziehung, aber auch Konfliktlösung. Ja. Und mir gefällt es so, so gut, dass die beiden da so sachlich und sehr, sehr reif dran gehen. Da wird sich nicht angeschrien, da fliegen keine Tassen oder so. Ich meine, es ist wirklich alles sehr, sehr Wilkins-Style und offensichtlich ist es ein Style, der Saru aber auch entgegenkommt. Also er ist ja von Haus aus auch so ein ruhiger Vertreter, der alles durchdenkt und so. Die passen da schon super zusammen.
Genau, und es wäre halt, das Richtige wäre halt gewesen, wenn er halt gefragt hätte, wenn das halt eingeführt hätte, ja hier, dein Berater hat mich angesprochen, dass es vielleicht schlauer wäre, dass wir das einfach mit dem Announcement verschieben, damit es politisch einfacher ist. Wenn er es halt so eingefädelt hätte, dann wäre es halt so ein, oder so, wäre es halt anders gewesen, als wenn er so, ha, komm, lass uns das verschieben und dann kommt halt raus, ja, der Berater hat das halt eingeflüstert.
Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen. Zum einen hat mir dann sehr gut gefallen, dass die beiden dann sich versöhnt hatten, dass sie einen Finger an sein Kinn legt. Und ich habe erst gedacht, weil sie mit der Hand so Richtung sein Gesicht ging, dass sie eine Art Mindmap machen möchte. Aber dann legt sie wirklich nur so ganz zart den einen Zeigefinger an sein Kinn. Und für mich war das eben tatsächlich so eine liebevolle Geste, die im Grunde so eine Art Mindmap andeuten soll, weil Vulkanier sind ja Berührungstelepathen. Das heißt, wenn die halt anfassen, dann kann es zu Übertragung kommen, vor allen Dingen auch im Gesicht. Das kennen wir ja aus der Star Trek-Historie. Und deswegen war so dieser eine Finger an seinem Kinn für mich so eine Andeutung von einem Mindmap und von so einer Verschmelzung eben auch der Liebenden, dass sie eins sind. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, so als kleine Geste, die auch wirklich offensichtlich so eine individuelle Geste zwischen den beiden ist. Und es ist subtil genug, dass man das auch in der Öffentlichkeit machen kann. Ja, also das fand ich cool. Und wie gesagt, ich fand es sehr schön und erfrischend, dass wir hier eine reife Herangehensweise an die Beziehung an sich hatten. Und ich fand das auch sehr toll, gerade auch im Kontrast zu Adira und Grey. Weil mit Adira und Grey haben wir ein junges Pärchen, das aber entgegen ihres Alters auch sehr reif an diese Beziehung herangegangen ist und an die Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Und ich finde schön, dass wir also hier zwei Pärchen gezeigt bekommen, die beide sehr vernünftig sind. Ja. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Also das finde ich sehr, sehr erwachsen. Sehr, sehr, ja, Kommunikation. Das A und O. Also richtig, richtig toll. Ja. Apropos Beziehungen.
Und was wir halt auch wissen, der nächste Hinweis, das nächste Puzzlestück, weil auf dem Puzzleteil, was sie bekommen haben, waren Koordinaten drauf und die sind in Senkiti Space. Die haben, kennen wir zumindest namentlich aus DS9. Da wurden sie in The Adversary 3.26 und Paradise Lost 4.12 erwähnt und die, mit denen ist nicht so gut Kirschen essen. Und da ist der nächste Hinweis versteckt. Und Moll und Luck werden auch da sein, denn Moll hat sich halt bei den Trills eingeschlichen und hat Adira eine Wanze untergejubelt.
Ja, das war am Ende noch eine kleine Überraschung. Da hätte ich nicht mit gerechnet, weil Moll und Luck ja in dieser Folge im Grunde gar nicht vorkamen. Und dass sie da am Ende da jetzt getarnt als Trill in so einem roten Umhang plötzlich da auftauchte, dachte ich, ach, okay, gut, spannend.
Ja, und aber auch gut gelöst, weil man hätte sich ja die verschiedensten Sachen ausdenken können, dass die dann nach irgendwie da mit Waffengewalt durchdonnern oder dann halt zufällig dann doch da sind. Und so wissen sie, aha, hier, da ist, Dira ist eine Wanze untergejubelt worden und dadurch wissen wir, wo sie sind.
Genau, ja. Also das war gut gelöst. Ja. Und am Ende habe ich noch zwei, drei erwähnenswerte Punkte. Zum einen fand ich cool, dass Burnham vulkanische Meditation ausgeübt hat, um den Stress unter Kontrolle zu bekommen. Und das macht sie genauso wie Spock, indem sie die Hände so im vulkanischen Gruß zusammenlegt. Das haben wir so auch schon mal in Star Trek 2 gesehen. Das war eine schöne kleine Referenz, ein kleiner Rückbezug. Plus Burnham als Captain hat ja echt eine massive Verantwortung und gerade auch für so eine Red Directive Mission. Also finde ich gut, dass hier gezeigt wird, dass sie einfach Werkzeuge und Mittel nimmt, die sie zur Verfügung hat, um sich da selbst zu helfen. Und von wem kam der Tipp? Natürlich von Culber. Ja, also da hat er wieder gecounselt. Das war sehr schön. Ebenfalls möchte ich erwähnen, dass am Anfang in der ersten Szene, als die verschiedenen Schiffe gezeigt worden sind, das Schiff, die USS Lockerer, in der Eröffnungsszene zu sehen war. Und das bezieht sich auf GP Lockerer, der ja letztes Mal eine Widmung hatte am Ende der Episode, also in der Doppelepisode. Da war ja eben in Liebe an ihn gedacht worden und da hatten wir schon erwähnt, dass es ein Kameramann war, der 2022 verstorben ist. Und offensichtlich hat er nicht nur die Widmung bekommen, sondern auch ein Schiff. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn dann die Schiffe so Rückbezug nehmen auf auch echte Menschen. Dann haben wir tatsächlich auch mehr über Moll und Luck erfahren, beziehungsweise über Luck nicht, aber über Moll. Ganz am Anfang der Episode so nebenbei dahingeworfen. Und zwar ist sie auf Kalor 5 geboren. Da wird gleich gesagt, it's a rough place, also ist wohl nicht so einfach da. Ihr Vater, der Mentor von Book war, hat wohl ein sehr kompliziertes Verhältnis zu ihr gehabt, weil er sie eben mit 8 verlassen hat und hat dann sein Leben lang versucht, eben die Beziehung mit ihr zu kitten, hat es aber nicht geschafft, bevor er dann eben gestorben ist. Und aus weiteren Unterlagen haben sie dann herausgefunden, dass eben Moll mit 14 Jahren auch ihre Mutter verloren hat, war dann also vollweise und ist dann mit 17 in die Courier-Gilde eingetreten und hat dann angefangen, als Courier zu arbeiten. Ich meine, sie ist jetzt definitiv nicht mehr 17, also ich denke, sie ist locker 10 Jahre älter, wenn nicht noch mehr. Und hat also einige Jahre tatsächlich schon hinter sich gebracht als Courier und hat auch mindestens zweimal Gefängnisaufenthalte gehabt bei der Emerald Chain. Das heißt, hat in Emerald Chain Gefängnissen gesessen, die, da bin ich mir ziemlich sicher, auf jeden Fall ein rough place sind. Ja, das heißt, und sie ist trotzdem immer am Ende oben irgendwie, also oben geschwommen, ja, und hat es irgendwie geschafft, rauszukommen aus der Geschichte. Das heißt, da haben wir echt einen krassen Charakter vor uns. Und über Luck wissen wir leider gar nichts, wobei in der Diskussion mit Saru, wo diese verschiedenen Spezies an einem Tisch saßen, sind die Breen wieder erwähnt worden. Und Elle hatte ja schon ihre Theorie, dass Luck eventuell ein Breen sein könnte, erzählt.
Vertutet. Auf
Mastodon.
Auf Mastodon. Genau. Und es springen immer mehr auf diese Theorie mit auf, weil Breen sind jetzt in der dritten Folge das dritte Mal erwähnt worden.
Ja.
Und
irgendeine Rolle müssen sie noch spielen, wenn sie so oft erwähnt werden.
Genau.
Und da ist eben die Vermutung, dass Luck eventuell tatsächlich ein Breen sein könnte. Vor allen Dingen auch, weil wir die Breen ja bisher nur mit Helm kennen. Also wir haben ja noch nie einen Breen ohne Helm gesehen. Und es gibt ja eben diese Szene, wo Luck ja seinen Helm abnimmt und dann ja tatsächlich so ein bisschen morpht auch. Also sein Gesicht so morpht, als der Helm ab ist. Deswegen, das würde schon alles irgendwie gut passen können. Ja, also da sind wir sehr gespannt. Und Was wir auch noch erfahren haben ist, oder was wir noch so ein bisschen noch im Anklang mitbekommen haben, wir haben ja als große Überthema Beziehungen für diese Folge. Wir haben gesehen, wie die Beziehung zwischen Tyrina und Saru jetzt sich weiterentwickelt mit dem ersten Streit und der ersten Versöhnung. Wir haben gesehen, wie die Beziehung zwischen Idira und Grey sich weiterentwickelt hat, indem sie sich tatsächlich getrennt haben. Und jetzt haben wir tatsächlich aber auch noch ein bisschen was zu sehen bekommen von Book und Burnham, denn ganz am Anfang, als sie Moll diskutieren, ja, da sagt Book ja, dass er gerne mit auf die Mission möchte nach Trill. Und Burnham ist da aber sehr, sehr skeptisch. Und dann sagt aber Book tatsächlich zu ihr, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und da dachte ich mir so, okay, in dieser Situation, Culber steht nebendran, guckt sich das Ganze an und sagt aber erstmal nichts, ja. Aber kann ich auch total Burnham verstehen, weil ich meine, in der letzten Staffel haben wir gesehen, dass Book aufgrund einer persönlichen Bindung, einer persönlichen Entscheidung, als er vor die Entscheidung gestellt wurde, mein persönliches Entscheiden oder mein professionell-berufliches Entscheiden, sich für das Persönliche entschieden hat. Und Burnham hat einfach Angst, dass in dieser Situation, wo Book wieder persönlich betroffen ist, weil es ja nämlich um Moll geht in gewisser Weise oder im weitesten Sinne, dass wenn er wieder vor eine Situation gestellt wird, wo er sich entscheiden muss zwischen persönlichem und beruflichem to the greater good sozusagen, dass er dann wieder das Persönliche nimmt und dass er ihr damit in den Rücken fällt und sie hat da echt Probleme, ihm zu vertrauen. Und deswegen, als er dann sagt, ich habe vom letzten Mal gelernt, finde ich, sagte er ganz deutlich, ich werde mich nicht nochmal für meine persönliche Geschichte entscheiden. Und das fand ich interessant. Also es war mir zwar ein bisschen zu schnell auch alles abgebügelt von ihm, aber das war sehr interessant, der zwischen den Zeilen liegende Diskussion.
Diskussion. Wird noch was kommen. Also ich vermute mal,
definitiv. Er muss ja seinen Redemption Arc kriegen, oder?
Genau.
Also er muss ja im Grunde einmal genau vor die gleiche Entscheidung gestellt werden, persönliches oder eben for the greater good eben berufliches. Und am Ende wird er sich dann für das Berufliche, für die Föderation, für die Sternflotte, wie auch immer entscheiden. Und ja, ich denke, darauf läuft es hinauf. Ja. Aber gut, solange es gut erzählt ist, das haben wir ja in dieser Folge gesehen, die Folge und die Story war sehr, sehr vorhersehbar in sehr, sehr vielem. Also es war wenig dabei, was mich wirklich überrascht hat. Aber das war einfach gut erzählt. Ja. Und deswegen bin ich da auch sehr zufrieden.
Sehr gut gemacht.
Ja.
Das ist das Wichtige. Wir wollen halt nicht, oh, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das brauche ich nicht jede Woche.
Genau.
Einfach gut erzähltes Fernsehen, was vorhersehbar ist, aber nicht zu vorhersehbar ist. Und genau diesen Weg haben sie ganz gut gefunden.
Und während also diese Folge unter dem Thema Beziehungen stand, steht natürlich klar, die ganze Season unter der großen Frage, also so diese großen Lebensfragen, die ja durch die Progenitoren auch aufgeworfen werden, nämlich, wer sind wir, woher kommen wir? Ich meine, die Frage, woher kommen wir, ist ja jetzt schon eigentlich beantwortet, wir kommen von den Progenitoren, ja. Und da habe ich mich übrigens auch gefragt, und dann wird ja auch noch gesagt, dass zum Beispiel nicht nur Culber, sondern vor allen Dingen auch
die
Burnham,
Frage an, die sie sicherlich noch beantworten werden, warum?
Ja, genau, warum? Aber auch Burnham, die ja dann die ganze Zeit schon betont, auch schon in der ersten Folge und jetzt auch wieder in dieser Folge im Gespräch mit Culber sagt, sie ist auf der Suche nach Antworten und sie hofft, sie wird am Ende dieser Mission Antworten bekommen und sie hofft, dass Culber, der offensichtlich ja auch Antworten sucht, auch Antworten für sich finden wird. Das heißt, die gesamte Season steht so unter dem Motto, wir suchen Antworten und eine Zufriedenheit. Und diese Folge stand halt unter Beziehungen als Oberthema. Aber ich finde gut, dass es nochmal erwähnt wird. Und was ich total spannend finde, ist, in der ersten Folge, als Saru in den Raum reinkommt, da ist ja dann auf dem Bild ein Progenitor zu sehen. Und dann sagt Saru so zu Burnham, ach du auch, ja. Und dann stellt sich halt heraus, sie meinte, ja, ich habe die ganze Nacht wachgelegen und habe mir darüber Gedanken gemacht, dass eben, weil das war kurz nachdem sie erfahren haben, dass es denn die Progenitoren gibt und was die gemacht haben und so weiter. Und offensichtlich ist das was die beide nicht loslässt. Also die beide haben da echt lange drüber nachgegrübelt und auch so, also wer sind die und woher kommen wir und was bedeutet das jetzt für uns, dass wir eben von ihnen abstammen? Und Culber sagt in dieser Folge jetzt genau das Gleiche. Er sagt, ja, also dieser Gedanke lässt ihn nicht los, dass es die Progenitoren gibt und dass sie quasi von den Progenitoren kommen. Und was bedeutet das für sie? Und das ist ja so eine Frage, die dann hoffentlich im Laufe dieser fünften Staffel gelöst wird. Aber das finde ich halt auch sehr spannend, weil wir hier dann wirklich wieder so weltbewegende Fragen auch abarbeiten. Und mich würde mal interessieren, findest du die Enthüllung, dass es, also wenn es jetzt so wäre, dass es eine Spezies gibt, die dafür verantwortlich ist, dass es uns als Spezies gibt, findest du das eine desillusionierende Information oder eine positive Information? Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen die Frage nach dem, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich finde es ja schon ein bisschen desillusionierend zu wissen, dass da eine Spezies dahinter steht, die spezifisch gesagt hat, wir generieren jetzt einfach mal andere Spezies. Also, dass es nicht irgendwie Schicksal war oder Gott oder Natur oder Biologie oder was auch immer oder der reine Zufall, sondern dass da wirklich auch konkret jemand dahinter stand, der sich darüber Gedanken gemacht hat.
Naja, also ich meine, sie haben ja keine Spezies am Reißbrett entworfen. Sie sind ja nicht wie die Founder, die halt wirklich irgendwie die Jem'Hadar und die Worte am Reißbrett.
Ja, das weiß man ja eben nicht. Also wie viel Zufall steckt da drin? Du sagst, sie haben ihre DNA halt da irgendwie verteilt.
Ja, DNA-Fragmente, die dann ja nachher dieses Puzzle ergaben, wo sie hin müssen. Also das ist nur ein so, ja, wir sorgen dafür, dass es noch mehr Leben in der Welt gibt. Ich meine, das ist ja die Frage, der wir heute so ein Stück weit nachmachen. So. Es ist eigentlich mathematisch mehr oder minder unmöglich, dass da draußen in diesem Universum es keinen anderen Planeten gibt, wo es nicht auch intelligentes Leben gibt, weil dass wir alleine sind, ist eigentlich mathematisch so extrem unwahrscheinlich. Auf einer Seite
intelligentes Leben, ja, aber intelligentes Leben heißt noch lange nicht vergleichbar mit uns. Es kann auch Bakterien sein oder irgendwas. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber also schon halt auch Vergleich, also eine Spezies, die den Planeten dominiert und so weiter, die uns in irgendeiner Weise ähnlich ist, muss es so rein statistisch gesehen da draußen geben. Nur Statistik ist halt immer so eine Sache. Kann halt auch sein, weil du kannst halt auch sagen, okay, solange wie es das Universum gibt und wenn man sieht, wie kurz in Anführungsstrichen die Menschheitsgeschichte nur ist, die wir auf unserem Planeten halt haben, warum ist dann noch keiner vorbeigekommen, um Hallo zu sagen?
Ja, ich denke, weil es zu weit weg ist. Weil die Technik noch nicht so weit ist, dass sie so schnell zu uns kommen könnten. Und wir wissen ja auch nicht wo, wir wissen nur vage, dass es irgendwo draußen sein muss.
Also für mich ist es halt weder das eine noch das andere letztendlich. Also ich denke, oh, da gibt es was oder, jetzt bin ich enttäuscht. Beides nicht. Also das ist einfach, für mich ist das komplett neutral. Was ich aber noch erwähnen möchte, was wir letzte Woche vergessen haben, wir bekommen mit dieser Staffel von Discovery das Star Trek Universe Intro. Mit der Discovery zum ersten Mal. Weil das hatten wir in Staffel 4 noch nicht.
Wie meinst du das Star Trek Universe Intro?
Ja, am Anfang dieses Star Trek Logo, was die Discovery abfliegt.
Genau. Ach, das hatten wir in der stellsten Staffel nicht? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich hab's extra, dadurch, dass ich hab's das extra im Strange New Worlds
dauernd da war, genau, hab ich das gedanklich auch bei Discovery schon davor gesetzt.
Genau, also Strange New Worlds hatte das, die haben, glaube ich, damit angefangen, die waren die Ersten, die es hatten. Dann hatten wir es bei Picard, dann hatten wir es bei Lower Decks.
Bei Lower Decks hat doch auch, war das bei Lower Decks? Ich glaube ja, oder wo das Schiff auch mehrfach gewechselt hat, je nach Storyline. Und wie
nee, ist das jetzt? Das war die finale Staffel von Picard.
Ah, das war Picard, okay. Und wie ist es jetzt hierbei? Weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie ist es jetzt bei Discovery? Fliegt ja die Discovery?
Genau, also erstmal kommt die halt per Spore Drive ins Bild. Also nicht irgendwie, oh, sie fliegt ins Bild, sondern bumm, und sie ist da.
Ja.
Und dann fliegt sie das Starfleet Delta ganz normal ab. Ist ein netter Kniff.
Schön. Ja, wunderbar. Also insgesamt war ich sehr gut unterhalten, aber es ist natürlich jetzt auch keine Folge, die mich wahnsinnig vom Hocker gerissen hat. Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Zwischenfolge. Wir müssen halt jetzt noch ein paar Hinweise sammeln. Ja, ich wollte sagen, es hat den Charakteren einfach ein weiteres positives Plus mitgegeben.
Genau.
Der Charakterentwicklung.
Genau, und es war halt nicht so ein, oh, jetzt passiert wir müssen irgendwie Zeit strecken, also das hat es. Es war genau der Richtige von, wir können mal durchatmen, aber es geht auch was vorwärts.
Genau. Ja, wunderbar.
Nächste Woche bekommen wir dann Face the Strange. Und bis dahin.
Live long and prosper.
Ja, bis dann. Ciao, ciao.